Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Heute mit einem kleinen Novum. Wir sind heute nicht zu zweit nur unterwegs, wir sind heute zu dritt. Ich hoffe mal, denke mal und gehe auch davon aus, dass das eine sehr, sehr interessante Folge wird für uns alle drei und wahrscheinlich auch für alle, die das jetzt gleich hören werden, weil es einfach halt was Neues ist. Und genau, wer sind wir drei jetzt? Also wir drei. Das ist, glaube ich, relativ wahrscheinlich. Das bin einmal ich. Und dann ist das die Stefanie und die Lena. Lena, vielleicht der ein oder andere von euch, die letzte Folge auch gehört. Sollte euch vielleicht noch bekannt sein. Und Stefanie, wenn man sich ganz dunkel zurückentsinnt, war auch schon mal zu Gast hier im Podcast in der 12. Folge. Da hat sie ja ihre Geschichte erzählt. Und wir wollen heute jetzt hier nicht einen auf Gruppentherapie machen oder irgendwas. Wir wollen einfach mal schauen, wie hat denn rückblickend betrachtet jeder einzelne von uns die Zeit seit dem Erlebnis, seit dem Suizid des Partners beziehungsweise ja einer nahestehenden Person. Ja, wie ist es uns ergangen, ganz individuell? Was hat uns geholfen? Ja, was kann man einfach mit ein bisschen Abstand sagen? Vielleicht euch noch mit auf den Weg geben und ja, für euch da ein paar Erfahrungen einfach teilen. Genau, falls jemand die Episoden nicht gehört hat, würde ich sagen, stellen sich die zwei anderen Mädels einfach mal vor. Ich weiß nicht, Stefanie, magst du anfangen vielleicht erstmal?
Ja, sehr gerne. Also erstmal schön, dass ich heute hier sein darf. Auch nach dieser langen Zeit ist es immer wieder schön, wenn man sich dann austauscht und sieht. Also ich bin die Stefanie, bin 37 Jahre alt. Bei mir war das Ganze vor 6 Jahren, dass sich mein ehemaliger Lebenspartner quasi suizidiert hat. Wir haben zu der Zeit einen gemeinsamen Sohn gehabt, der 1 Jahr alt war zu dem Zeitpunkt. Und ja, also wie gesagt, das war natürlich eine herausfordernde Zeit bis jetzt. Jetzt sind 6 Jahre vergangen. Ich kann es manchmal gar noch nicht glauben, weil wie ihr vielleicht alle ja aus eigener Erfahrung kennt, wenn man sich daran erinnert, dann fühlt sich manchmal an, als wäre es genau jetzt heute. Man kann sich absolut da wieder in diese Situation zurückkatapultieren. Aber was ich schön finde, ist heute, dass wir einfach jetzt mal so Jahre später einfach uns noch mal unterhalten und einfach mal schauen, wie jeder so damit umgegangen ist, was er gemacht hat. Ich habe erfahrungstechnisch, ja, mache ganz viel mit kreativem Schreiben, habe ja auch ein Buch geschrieben, was wir damals in der Folge vorgestellt haben, Suizid
Genau.
und diejenigen, die zurückbleiben. Interessant ist, ich schreibe gerade am zweiten Buch.
Okay.
Ich glaube, diese andere Perspektive, Jahre später, in der man einfach schon so einen gewissen Weg der Heilung gegangen ist, ist auch nochmal eine ganz andere. Ähnlich, aber einfach aus einer anderen Perspektive, mit einem gewissen Abstand und mit dem Ganzen, was man vielleicht schon auf den Weg gebracht hat, zu heilen. So würde ich es vielleicht gerne mal ausdrücken. Ja, und ich freue mich, heute hier zu sein. Wir werden heute ja auch noch mal ein bisschen über vielleicht Abschiedsbriefe und so weiter
Genau.
sprechen. Genau. Und ja, mittlerweile bin ich verheiratet, habe noch meinen zweiten Sohn, der jetzt schon 3 ist und bin gerade in den USA unterwegs. Und ja, ich freue mich, heute hier zu sein und freue mich auf das Gespräch.
Ja, vielen Dank erstmal. Ja, das hat tatsächlich die ganze Aufzeichnung nicht einfacher gemacht. Wir mussten ja alles mit ein bisschen Zeitverschiebung und so weiter mit einberechnen, aber ja, das ist doch, finde ich, sehr, sehr gut und ganz entspannt eigentlich auch hinbekommen. Lena, ich weiß nicht, magst du noch mal ganz kurz, wie gesagt, falls doch jemand die letzte Folge nicht gehört hat, einfach ein, zwei Worte zu dir, deiner Person, beziehungsweise ja, deinen Erlebnissen kurz sagen?
Ja, super gerne. Hallo nochmal in die Runde und auch schön, dass ich dabei sein darf heute. Ich bin Lena, ich bin 28 Jahre alt und bei mir hat sich mein Ex-Partner und zuletzt sehr enger Freund 2023 suizidiert. Das heißt, es sind jetzt ziemlich genau 2 Jahre, als es passiert ist und ich habe ihn auch gefunden. Genau.
Okay. Weiß nicht, vielleicht wollen wir gleich die Thematik mal aufgreifen. Stefanie, du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, Abschiedsbrief. Das ist immer so, finde ich, so diese erste Frage. Also ich weiß nicht, wie das so bei euch war, aber wenn das so aufkommt, diese Thematik, ja, der Partner hat es ins Leben genommen, ist so die erste Reaktion immer, gab es einen Abschiedsbrief. Weiß nicht, war das bei euch ähnlich erstmal dazu?
Also ich persönlich aus meiner Geschichte, ich hatte einen Abschiedsbrief. Es ist nur einfach so, dass ich jetzt auch im Laufe der Jahre sagen muss, ich habe ja auch natürlich jetzt schon viele Leute auch in der Trauerbegleitung zum Beispiel begleitet. Und natürlich ist immer so diese Frage, gab es einen Abschiedsbrief? Das ist natürlich auch Ja, also ich muss sagen, natürlich bin ich in dem Sinn froh, dass ich einen habe, weil es natürlich, man weiß, es sind die letzten Worte, die an einen gerichtet werden. Aber ich finde auch immer ganz wichtig, dass wir da so ein bisschen aus dieser Bewertung rausgehen, dass wir nicht sagen, okay, du bist jetzt mehr wert, weil du hast einen Abschiedsbrief bekommen oder eure
Ja.
Beziehung war toller, du hast einen Brief bekommen und du nicht. Ich glaube, man muss da so ein bisschen so einen Schritt zurück machen und sagen, okay, die Leute waren einfach in einer Ausnahmesituation und manche können in der Situation vielleicht noch Worte hinterlassen oder was Schriftliches hinterlassen und manche eben nicht. Also von im Laufe der Jahre, es war ja alles dabei von seitenlangen Briefen bis einfach nur, es tut mir leid. Ich glaube, das hat alles seine Berechtigung und wir dürfen da einfach, ja, man erhofft sich, finde ich, von dem Abschiedsbrief immer, dass man diese Frage nach dem Warum geklärt bekommt oder dass man vielleicht auch von dieser Schuld freigesprochen wird. Na, die man sich ja irgendwann vielleicht im Laufe des Trauprozesses auch stellt. Und ich glaube, dass es, ja, es kann einen definitiv helfen, glaube ich, wenn man einen Abschiedsbrief hat. Muss aber nicht. Ich glaube, dass in der Ausnahmesituation manchmal auch Worte gesagt werden, die vielleicht nicht so gemeint werden. Und ich habe auch schon das Gegenteil erlebt. Also das, wo man dann sagt, derjenige hat einen Brief erhalten und da waren ganz viele, ja, negative oder dunkle Gedanken drin oder vielleicht auch Vorwürfe, das macht es nicht immer leichter. Aber ich bin natürlich froh, dass ich trotzdem ein paar Zeilen habe, weil man natürlich irgendwie schon sich diese Frage stellt, warum, und man natürlich irgendwie schon diese Bestätigung haben möchte, dass man was Besonderes in dem Leben war. Und ich bin sehr froh, dass ich einfach trotzdem ein paar schöne Worte auch hinterlassen bekommen habe, was es für mich natürlich, ja, ich würde nicht sagen, erleichtert hat, aber es hat mir diese Kraft gegeben, dass ich nicht so sehr daran zweifle, dass ich irgendwas ändern hätte können.
Okay, ja. Ich finde das
Also.
ganz interessant, gerade als du geredet hast. Da habe ich mal so überlegt, wir haben ja, sind ja, also streng genommen, sage ich jetzt mal, wirklich drei Menschen mit drei ganz unterschiedlichen Situationen, sage ich jetzt mal, was den Abschiedsbrief angeht. Du hattest einen, ich hatte einen Brief, den mir meine Frau an unserem Hochzeitstag geschrieben hat. Das war ja 10 Tage vorher. Das ist jetzt de facto nicht wirklich ein Abschiedsbrief, aber ich nehme es mal als solchen tatsächlich mittlerweile, einfach für mich. Ob das jetzt so gemeint war oder nicht, das weiß ich nicht. Weil ich glaube, nämlich genau das, was du gesagt hast, dieses in dieser Situation dann noch, ja, ich sag mal, so klar zu sein, da Zeilen aufs Papier zu bringen, das ist ja schon irgendwo eine Arbeit, dass das einfach nicht in einer Akutsituation einfach nicht jeder kann. Und deswegen, sehe ich das so für mich als ja vorverschobenen Abschiedsbrief, was natürlich die Frage Schuld, da können wir nachher vielleicht noch mal dazu, für mich nicht besser gemacht hat, weil man natürlich, wenn man jetzt rückblickend betrachtet, diesen Brief liest, denkt, ja, hätte man da nicht in dieser Wortwahl irgendwas sehen müssen und sollen, aber wie du es auch sagst, es ist trotzdem was, woran ich ja auch ab und an mal Kraft hole. Also ich habe die Möglichkeit einfach immer, wenn ich möchte, nochmal reinzulesen, zu gucken, was für Gefühle da waren, was für Empfindungen da war. Und das finde ich tatsächlich auch ganz schön, wir haben am Grabstein meiner Frau eine Textzeile aus dem Brief in ihrer Handschrift sozusagen auf den Grabstein schreiben lassen. Und das ist eine Sache, die hast du halt nicht, wenn du diesen Brief nicht hättest. Und deswegen muss ich persönlich sagen, finde ich das ganz für mich auf meine persönliche Situation bezogen einfach unglaublich wertvoll, sowas zu haben. Aber mal beispielsweise aus dem beruflichen Kontext, natürlich, wenn man hat den einen oder anderen Suizid beruflicherseits, musste ich natürlich auch ja mit abarbeiten. Und dann hast du auch Abschiedsbriefe, wie du sagst, da sind A, Vorwürfe drin oder B, ja, ich sag mal, das war auch ganz, wie soll ich sagen, ganz schlimm für mich, als selbst extern, der Mensch, der da jemanden verloren hat, hat einen Brief gefunden oder einen Zettel gefunden. Und war hoffnungsvoll, dass da jetzt irgendwas, genau diese Frage nach dem Warum drinsteht. Und in diesem Zettel stand einfach nur drei Worte und das war entschuldigt all, das sind vier, entschuldigt all das Blut. Und das war der Abschiedsbrief. Und diese Enttäuschung dann zu sehen, das war selbst für mich, de facto mit dieser Situation nichts zu tun hat, das war krass. Ja? Und deswegen, wie du sagst, ist es halt eben Fluch und Segen, sage ich jetzt mal, würde ich sagen. Also das ist jetzt meine Meinung, Lena. Ich weiß nicht, du bist ja jetzt in einer ganz anderen Situation wieder. Ich weiß nicht, wie du das so empfunden hast.
Genau, also nochmal zur Einordnung. Ich habe gar keinen Brief bekommen oder es gibt gar keinen Brief, jetzt auch nicht an eine andere Person. Und ich habe überall immer nach einem Brief gesucht, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Ich habe, also wenn man meine Episode kennt, mein Hund war bei dem Sven, als er sich suizidiert hat. Und ich habe die ganzen Hundesachen durchsucht, nach dem Motto, da muss doch irgendwo was versteckt haben, in meinem Auto, irgendwo in meiner Wohnung irgendwie noch was deponiert haben. Also es gibt gar keinen Brief. Er hat mir am Abend vorher zuletzt eine WhatsApp geschrieben, die da lautet, hier läuft alles, weil er meinen Hund zur Betreuung da hatte. Das bezog sich also darauf. Und mehr habe ich nicht. Und für mich sind auch immer genau diese zwei großen Themen, die Stefanie ansprach, die es mir sehr schwer gemacht haben in der ersten Zeit. Zum einen das Warum hätte ich mir gewünscht, da eine Antwort drin zu finden. Jetzt rückblickend nach der ganzen Trauerarbeit ist das gar nicht so der wichtigste Punkt, weil ich mir eben auch vorstellen kann, dass er das vielleicht selbst gar nicht hätte so beantworten können oder in Worte fassen können. An der Stelle ist es für mich auch stimmig, weil jetzt mein Sven auch kein Künstler der Worte war, um es mal so zu sagen. Aber die zweite Sache ist eine Schuldbefreiung für mich. Und das habe ich halt von ihm auch nicht bekommen. Das habe ich, da kommen wir sicherlich im Verlauf nochmal zu, für mich sehr, sehr viel thematisiert, aber ich habe nicht ein Zeichen von ihm im Sinne von, du bist nicht schuld daran oder andersherum, was ja auch in die gleiche Richtung geht, du bist mir wichtig bis zum Schluss. Also Worte in diese Richtung habe ich nicht. Und das hat es mir sehr, sehr schwer gemacht, so die erste Zeit, bis hin zu den ersten Monaten, weil ich überall danach gesucht habe.
Das hatte ich tatsächlich auch, dieses Erlebnis, weil ich auch lange gebraucht habe, gerade was ich gesagt habe, den Brief als ihren Abschiedsbrief anzuerkennen, war das bei mir genau auch so. Also, wir hatten es ja auch in deiner Folge das letzte Mal schon thematisiert. Ich habe auch zu Hause alle Schränke, Möglichkeiten, Jackentaschen in der Kleidung, die sie zuletzt anhatte, alles Mögliche gesucht, um nochmal so einen fixen Punkt zu haben, um nochmal so einen On-Point-Brief zu haben irgendwie. Ja, aber leider auch vergebens, weshalb ich mir das jetzt einfach so gebastelt habe. Ja, letzten Endes, glaube ich, kann man halt sagen, klar, natürlich, wenn in diesem Abschiedsbrief schöne Worte drinstehen, liebe Worte und Worte des nochmal an dich Denkens, dann glaube ich, ist das eine schöne Sache, die einen, auch wenn das vielleicht jetzt für mich ein bisschen, oder also ein bisschen in der Situation vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen mag, aber für mich ist es so, die einen auch irgendwo wieder aufbauen können, die einen zeigen können, okay, ich habe mit dem Schritt, den die Person gegangen ist, halt jetzt per se erstmal nichts zu tun. Aber ja, das ist, wie gesagt, für mich so die Empfindung.
Ja, so
Ich habe da
diese
kurz.
Frage nach dem Warum, ne? Auch wenn man so einen Brief hat, ich glaube, dass es die nie wirklich klärt, weil selbst wenn ich habe jetzt einen ziemlich langen Abschiedsbrief, aber die Frage nach dem Warum ist für mich auch nicht beantwortet. Natürlich verstehe ich aufgrund dessen, wie er das geschrieben hat. Also er hat auch so deutlich geschrieben, dass es ihm leid tut, dass er in letzter Zeit nicht er selber sein konnte. Das heißt für mich, er hat ja erkannt, dass irgendwas in ihm passiert. Er hat es aber nicht nach außen gezeigt. Also es ist ja auch ja, schön, dass er es gemerkt hat. Ich habe es leider nicht gemerkt oder viele in seinem Umfeld auch nicht. Und die Frage nach dem Warum, gefühlt hat sich, als ich den Brief gelesen habe, hat sich noch viel mehr Fenster geöffnet für mich, als ich eh schon Fragezeichen hatte. Und
Okay.
jetzt, wenn ich den Brief später lese, also wenn ich ihn jetzt, ich weiß gar nicht, wann ich ihn zuletzt gelesen habe, aber ungefähr von einem Jahr ungefähr, wo ich sage, Jahre später, wenn man diesen Brief nochmal liest, wie du schon vorhin angesprochen hast, man versucht dann trotzdem immer noch zwischen den Zeilen zu lesen und man interpretiert natürlich Sachen auch anders, weil man vielleicht jetzt schon ein bisschen gefestigter ist, so würde ich es vielleicht jetzt vorsichtig ausdrücken, weil man es schon so oft gelesen hat. Aber ich glaube schon, dass diese Schuldfrage bei einem Suizid immer da ist und dass man natürlich irgendwie sich schon gerne wünschen würde, dass da stehen würde, ich liebe dich oder du bist mir wichtig und du hast aber keine Schuld. Ob es das wirklich erleichtern wird, weiß ich nicht. Aber ne, also
Das
das, ich
wollte ich
glaube, da können wir.
gerade fragen. Ich glaube, das ist trotzdem, bist du dann stark genug, dir einzureden, doch irgendwie trage ich einen Teil zumindest mit. Er hat das oder sie hat das nur geschrieben, um halt nett zu sein.
Genau, ja.
Also, hattet ihr, ist jetzt vielleicht eine sehr direkte Frage, gell, aber hattet ihr Schuldgefühle in dem Moment? Und wenn ja, kam es so direkt oder kam es später oder wie war das bei euch?
Also es kam auch direkt, es kam ziemlich schnell. Ich glaube sogar an dem Tag schon. Die ersten Fragen, warum, das war immer wieder. Ich habe an dem Tag, als wir gewartet haben, bis alles fertig war mit Kripo und so weiter, immer wieder gesagt, warum, Sven, warum, 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 warum? Ich da schon immer gesagt, zu mir selbst, laut gesagt und das ist auch ganz lange geblieben. Also das kam sehr direkt.
Bei mir war es tatsächlich auch so. Also ich habe die ersten, nach diesem Schockmoment, muss ich sagen, also natürlich erstmal, als die Polizei da war, die Nachricht und so weiter und dann dieser Schock. Ich habe auch wirklich laut geredet, das ist so wie die Lena. Ich so, warum? Warum hast du nicht mit mir gesprochen? Was ist, warum? Also ich habe eigentlich eher noch klar, ich hatte damals ja noch unseren kleinen Sohn auf dem Arm. Ich habe gedacht, warum in der Situation hast du nicht an dein Kind gedacht? Das war eigentlich noch eher so, diese Fragen haben sich so überschlagen. Und dann war natürlich auch diese Schuldfrage. Ich glaube, intensiver kam sie erst später, als ich mich damit noch mehr auseinandergesetzt habe, aber auch in diesem Schockmoment waren es schon da. Natürlich, ich glaube, wir stellen uns alle die Frage, habe ich irgendwas übersehen? Warum habe ich gerade das nicht gemerkt? Weil wir hatten ja alle zu unseren, das ist, glaube ich, uns alle drei, die Gemeinsamkeit haben wir definitiv, dass wir eine sehr enge Bindung hatten, eine sehr enge Beziehung und wir haben ja den Menschen auch geliebt. Und da macht man sich schon diese Vorwürfe, wenn man so nah dran war, dass man es nicht gemerkt hat, finde ich. Also ich glaube, die Frage hat jeder Hinterbliebene, glaube ich. Jeder fragt sich, hätte ich irgendwas merken müssen?
Ja, das ist zum einen der Punkt, finde ich. Also ich würde es sogar noch mal ein bisschen unterteilen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen sehr theoretisch wird, aber diese Frage, warum, ja, die hatte ich auch sofort. Man fragt sich, was gab es denn, was du mir nicht hättest erzählen können? Warum hast du nicht, ne, was war da? Was war so schlimm, dass es selbst unsere Beziehung nicht aber hätte aushalten können? Und also quasi das, was du gesagt hast, zum einen so diese Schuldfrage, hätte ich irgendwas merken müssen? Und zum anderen, und das ist zumindest bei mir so, mag jetzt vielleicht auch ein relativ exklusives Ding sein, aber dadurch, dass es ja bei meiner Frau auch in der Klinik passiert ist, war für mich halt noch so dieses, ich habe diese Entscheidung mitgetragen, dass sie dort ist. Also hätte ich nicht einfach sagen müssen, nee, wir machen das einfach zu Hause. Ja? Oder und das war tatsächlich das, was für mich, also dann im Laufe der Verarbeitung sich immer weiter verschoben hat zu diesem. Warum bist du diesen Schritt gegangen? Worüber konnten wir nicht reden? Wurde dann immer kleiner und dieser Aspekt hätte ich vielleicht irgendwann einfach sagen sollen, wir brechen den ganzen Mulm hier ab und machen das nicht in der Klinik, sondern versuchen das zu Hause und in der Tagesklinik beispielsweise, oder irgendwie ambulant. Das war dann tatsächlich das, was bei mir viel größeren Platz eingenommen hat und auch zuweilen immer noch einnimmt, muss ich sagen. Also so dieser Gedanke ist immer noch permanent da. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob das jetzt ein exklusives Ding ist oder wie das bei euch so ist, aber das ist für mich mittlerweile so dieses größere, naja, der größere Vorwurfsanteil, wenn man so sagen will, den ich mir mache.
Ja, ich glaube auch, dass man natürlich, wenn man jemanden dazu auch animiert, darüber zu sprechen oder vielleicht dann in Therapie zu gehen oder gar in die Klinik. Ich kenne es jetzt nicht von mir. Also bei mir war es ja so, dass Micha war eher so der absolute introvertierte Typ und es hat im Umfeld keiner gemerkt. Also wirklich so, er hat nicht darüber gesprochen, er hat nicht das geäußert und bis zum Schluss war er wirklich an dem Tag noch auf Arbeit, hat um 16 Uhr sein Büro verlassen, hat alles ordentlich hinterlassen. Er hat sogar noch bei sich den Müll rausgetragen. Also wo man sagt, er war so der Typ, der einfach das auch nicht kommuniziert. Und da wusste ich schon, okay, ich habe mir natürlich die Frage gestellt, ich war nah dran, warum hat er nicht mit mir geredet? Aber ich glaube, bei meiner besten Freundin zum Beispiel, ihr Vater hat sich in der Klinik auch das Leben genommen. Ich glaube, wenn es diese Frage hat sie zum Beispiel oft, dass sie sagt, ich habe ihn dahin gebracht, weil ich gedacht habe, dass er hier sicher ist. Und ich habe gesagt, geh da rein, dann bist du sicher. Und diese Frage natürlich, die sich dann auftut, ich habe ihn da reingebracht, ich habe ihn überredet, dass er da reingeht, damit ihm geholfen wird und dass er einfach da sicher ist. Das kann ich aus ihrer Sicht total verstehen, weil es natürlich immer, wie du auch sagst, wie bei dir diese Frage aufwirft. Hätte ich vielleicht besser auf sie aufpassen können. Man will jetzt niemanden einen Vorwurf machen, aber es ist
Ja, aber
natürlich schon so, war das Umfeld mit, hat sie diese Klinikaufenthalt und auch diese Isolation. Und wir wissen alle, dass es vielleicht nicht gerade ein schöner Ort ist, wo man sagt, da, man sieht auch noch andere Leute, das muss man auch aushalten können. Aber hätte es vielleicht zu Hause in dem Rahmen vielleicht, hätte ich sie auffangen können oder hätte ich es gemerkt oder hätte ich sie retten können in dem Fall.
das ist eben der Punkt. Es ist ja keine Reha-Klinik in dem akuten Moment, ne? Das, wo du sagst, okay, da geht es jetzt wirklich nur noch um Stabilisierung, um wieder, ich sag mal, Sozialisierung jetzt in dem Sinne, sondern es ist ja wirklich ein akuter Moment, wo halt nur Menschen sind, denen es genauso geht. Und ich glaube, und das ist eben das, was ich mir sage, oder was genau der Punkt ist, wo ich mir halt eben Vorwürfe mache, war dieses Umfeld, wie du sagst, war das ein Umfeld, wo man genesen kann? Oder ist es eher ein Umfeld, was es halt unter Umständen auch einfach mal nicht besser machen würde? Und ja, letztlich ist es auch wieder eine Frage, die man nicht beantwortet bekommt, aber das ist genau, ist ja der Punkt letztlich, was das ja auch so, soll ich sagen, so permanent macht, diese Frage, weil man keine Antwort bekommt auf diese Aussage. Und so wäre vielleicht auch wieder da, in dem Sinne jetzt für mich ein Abschiedsbrief, wieder was, wo man hätte man sagen können, okay, es lag jetzt nicht daran, dass wir diesen Schritt gemeinsam gegangen sind, sondern halt an was auch immer. Ja. Wo, was jetzt von meinem Gewissen einfach Entlastung gebracht hätte. Ne? Aber ja, gut. Was ich jetzt, als du gerade erzählt hast, nochmal, was mir da so eingefallen ist, was ein Unterschied ist zwischen mir und euch beiden. Und ich werde auch diese Aussage nicht los, die ja ursprünglich von dir kommt, die Lena letztes Mal in unserem Podcast gebracht hat. Das sind Liebesbeweise, die man nicht will. Das fand ich eine total spannende Aussage, weil es einfach den Nagel so derart auf den Kopf trifft. Ich sag jetzt mal so, zum Glück hatte ich diese Situation nicht, weil ich nicht wüsste, wie ich jetzt in dem Moment dann umgegangen wäre. Vielleicht, wenn das nicht jetzt zu persönlich ist, schreib doch einfach mal kurz, wenn man das überhaupt irgendwie in Worte fassen kann, also natürlich vielleicht grob die Situation umreißen und wie, was geht denn da in einem vor? Also das es ist ja nett irgendwie in dem Sinne bedacht zu werden auf diese Art und Weise, aber ist das nicht auch unglaublich beklemmend?
Ja, war es auf jeden Fall. Also die sogenannten Liebesbeweise, die ich mir nicht gewünscht hätte, waren in meinem Fall, das ist, wenn alle Sachen bei sich oder an sich in seiner Jackentasche getragen hat, die von mir da waren, Autoschlüssel und so weiter. Mein Hund war an seiner Seite und er hat sich schlussendlich auch mit meiner Hundeleine suizidiert. Das sind halt schon alles meine persönlichen Sachen. Und es war auch so inszeniert, dass sicher war, dass ich ihn finde. Auch das ist sicherlich nochmal so eine Art Liebesbeweis, den ich eigentlich nicht gebraucht hätte. Aber ich muss auch dazu sagen, unterm Strich bin ich froh, dass es alles so gekommen ist. Wenn das das Ergebnis sein muss, dann möchte ich ihn auch finden. Das möchte ich auch
Okay.
nochmal klarstellen. Aber das sind diese Liebesbeweise, die ganz viel Zeit brauchen, um sie auch als Liebesbeweise zu sehen. Also am Anfang war das natürlich auch eher eine Schuldzuweisung, unbewusst. Was heißt das denn, wenn meine Leine ihn in den Tod begleitet? Das ist jetzt nicht erstmal positiv. Und es gibt dann so ja, zwei große Möglichkeiten, das zu interpretieren. Und ich habe viel Zeit und Nerven und Tränen da rein investiert, erstmal zu erkennen, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu interpretieren. Und dann gibt es so zwei große Gegenpole. Das eine ist, eben es als Belastung, als Schuldzuweisung, als negativ zu beurteilen. Ich habe ihm die Luft zum Atmen genommen. Oder eben als Liebesbeweise. Er ist so weit mit mir gegangen, wie er konnte. Er hat mich bis zum letzten Atemzug mitgenommen. Und das habe ich lange nicht so richtig verstanden, weil mir alle Menschen immer gesagt haben, die Suizidenten sind am Ende in einem Tunnel. Die wissen nicht mehr, wer wie was wo noch um sie herum ist. Und ich habe mir gedacht, das kann sein. Vielleicht bei dem Großteil der Menschen, weiß ich nicht. Aber in meinem Fall konnte es nicht sein, denn er hat ja meine Sachen ganz aktiv bis zu meinem Hund bei sich getragen. Dann ist für mich nicht schlüssig, dass ich quasi vergessen bin. Und dann habe ich tatsächlich auch mit der Stefanie gesprochen im Rahmen von Trauerbegleitung. Und das hat mir total geholfen, weil das nochmal eine ganz andere Perspektive geöffnet hat. Und auch eine Legitimation, dass ich das so deuten darf als Liebesbeweis, als positiv. Er hat mich bedacht.
Ja,
Genau.
ich glaube auch, dass ich erinnere mich an unser Gespräch und da habe ich ja auch aus meiner Sicht gesprochen und dir dieses Beispiel auch aus meiner Geschichte erzählt. Es war ja bei mir so, dass da ja auch wirklich, er hat alles auf diesen Tisch gelegt und da waren wirklich so Sachen von unserem Kind, so ein Schnuller, also wirklich der Brief, seine persönlichen Gegenstände, also sein Handy, sein Geldbeutel, wirklich noch so ein paar Details aus unserer Beziehung und es lief im Hintergrund unser Lied. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wieso hörst du unser Lied bei diesem Schritt? Und unbewusst habe ich mir immer gedacht, das kann nicht sein, dass du dieses Lied, was wir beide so geliebt haben, wir haben auch ein Tattoo beide, das von diesem Lied, dass du das bis zu diesem Moment, wo du deinen letzten Atemzug tust, dass du dieses Lied hörst und dass das auch noch lief, als ich in die Wohnung gegangen bin, habe ich quasi, da lief damals die Xbox noch und ich war mit seinem besten Freund damals dort und er sagt zu mir, schau mal, die Xbox läuft noch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kenne mich nicht aus, also ich bin nicht aus dieser, ich weiß natürlich, wie es funktioniert, aber ich hätte auch in dem Moment das gar nicht so umreißen können. Und er so, ja, wir gucken mal. Und dann drückt er auf Wiedergabe, der Fernseher war nur auf Standby und dann dieses Album von der Band und unser Lied. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, okay, auf der einen Seite hat sich natürlich alles überschlagen, aber es war natürlich schon so, wie du sagst, es sind Liebesbeweise, die man nicht möchte. Man weiß, dass dieser Mensch einen bis zur letzten Sekunde bei sich getragen hat und so nah getragen hat. Und es war für mich auch so diese, auf der einen Seite war es schlimm, auf der anderen Seite war es eine Bestätigung, wo ich sage, er hat es vielleicht auch gebraucht, um diesen Schritt zu gehen, weil er hat mich, ich bin mir sicher, er hat mich und unser Kind auf seine Art sehr geliebt. Er konnte es halt einfach, er hat diesen Schmerz nicht mehr ausgehalten. Und auch da, das war das, was ich über die Jahre jetzt wirklich sagen kann, was für viele natürlich, glaube ich, auch so eine Challenge ist und auch wirklich, glaube ich, der schwierigste Weg, dass man selber sagt, okay, ich war noch nie in dieser Situation und ich urteile nicht, was derjenige getan hat. Ich vergebe diesen Menschen und ich vergebe mir selber, dass ich es nicht gemerkt habe und ich vergebe ihm, weil ich nicht weiß, zum Glück muss ich immer sagen, wie er gefühlt hat, dass ich diesen Schritt überhaupt schaffe zu gehen. Weil ich finde, es gehört da so krass viel Mut dazu, diesen Schritt zu gehen und auch so viel, ja, also wie viel Schmerzen muss ein Mensch haben, dass wir das dem vorziehen, also dass wir das dem Leben vorziehen. Und ich glaube, das ist auch so diese Liebesbeweise, die man nicht möchte. Ich glaube, dass sie einfach auf ihre Art und Weise noch ausdrücken, ich liebe dich zu sagen. Wie du sagst, er war kein Typ von großen Worten. Es hätte nicht gepasst, hätte er dir einen 20-seitigen Brief geschrieben. Das war er nicht. Und bei mir war es dann auch stimmig, wo ich gesagt habe, ja, es war der Brief, es war seine Art. Er hat gern geschrieben, aber er hat nicht gern geredet. Und dann auch noch diese Sachen, wie sie platziert waren. Ich meine, sowas brennt sich in dem Kopf, in den Kopf ein, wie bei dir auch. Du weißt genau, okay, das war deine Leine von deinem Hund, deine Sachen waren in seiner Jackentasche. Ich glaube, dass es die Art ist zu sagen, ich liebe dich. Das ist, ich glaube, dass auch wirklich alles beginnt und alles endet mit der Liebe, so blöd, wie es sich anhört. Aber in der Situation, wo sie sich entschieden haben, das zu tun, wenn man das rational noch so sagen kann, dass sie fähig waren, das so zu entscheiden, dass dieses, ja, dass sie einfach auch, ich würde es mal sagen, einfach noch so, ja, ich will dir noch mal sagen, du warst mir wichtig. Dieses Leben warst du mir wichtig. Und das ist halt, glaube ich, schwer zu verstehen. Ich habe daran auch sehr geknabbert, weil ich habe natürlich das Lied nicht hören können danach. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich es so oft wieder gehört habe, dass es jetzt wieder so ist, dass es mir eher Kraft gibt, als dass ich weinen muss. Was ich schön finde, ist, dass auch mein Sohn es hört und immer so für sich so mitsingt und ich mir denke, okay, es ist einerseits das schönste Lied, andererseits für mich wieder das Schlimmste. Und durch ihn macht es aber wieder so, wenn er dieses Lied singt, fühle ich mich so verbunden. Das sind so diese Details, glaube ich, so, wo man sagt, man kann aus was, und für mich ist es dieses Lied, man kann sich sein Leben lang damit beschäftigen, dass es sein letzter Moment war und dass es schlimm ist. Und es wird es für mich auch bleiben, aber man kann auch wieder versuchen, das ins Gegenteil. Oder was heißt Gegenteil? Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus, dass wir einfach beides annehmen können. Zu sagen, dieses Lied ist gleichzeitig der Ausdruck, dass ich weiß, er hat es als letzten Atemzug gehört, aber ich weiß auch, das war das Lied, was er geliebt hat, was ich geliebt habe, was uns verbunden hat, unsere Beziehung. Und ich glaube, dass das auch so, ja, dass das auch so den Weg der Trauer beschreibt. Wir dürfen beides zulassen. Negative Gefühle, positive Gefühle, man manchmal vielleicht auch wütend ist. Warum? Aber gleichzeitig auch so dieses Gefühl, ja, ich kann es nur immer so beschreiben, dieses Gefühl zu wissen, dass ich immer noch mit ihm verbunden bin oder dass einfach das, was wir hatten, was Besonderes war. Und ich glaube, das wissen wir alle drei oder das fühlen wir, glaube ich, auch, dass das nicht darunter leidet, dass wir, also wir wissen, dass es was Besonderes war.
Das, was du gerade sagst, ist ja auch so eine Stimmigkeit, ne? Also in der letzten Handlung, so irgendwann, wenn man dann alle Gedanken 100-mal gedacht hat, wird das Bild in sich irgendwie stimmig. Das ist so mein Gefühl jetzt auch schon nach 2 Jahren, dass die letzte Handlung, so wie er sie vollzogen hat, mit allen Details, die am Anfang auch tatsächlich eher belastend waren, sich am Ende irgendwie zusammenfügen. Also wenn ich mich jetzt in seine Lage versetze, kann ich das irgendwie alles, das ist in sich stimmig. Ich glaube, das ist das Gefühl. Und das, was du gerade noch so ein bisschen angesprochen hast, oder das Thema Schuld nochmal da reinzubringen, für mich war es ein ganz, ganz großer Unterschied zu erkennen und dass inzwischen mir eigentlich nicht schuld bin und auch nicht schuld sein kann. Ich habe dann irgendwann angefangen zu sagen, das kannst du nicht wissen, denn ich weiß es auch nicht. Und ich fühle mich aber schuldig. Und dieses Gefühl ist einfach so mächtig und das kann man auf der Sachebene mit Argumenten gar nicht lösen. Da kommt man überhaupt nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Ich kann nur, und das habe ich auch für mich geschafft, möchte ich sagen, gucken, wie ich die Zeichen sonst noch deuten kann und meinen Blick wieder öffnen. Ist es eher eine Belastung oder wie könnte es sonst noch gemeint sein? Und dieser Perspektivwechsel in so eine Perspektive, wo man das Leben an der Stelle ja auch verneint, das ist fast für den Kopf nicht machbar. Das ist unglaublich schwer. Also für mich war ein ganz entscheidender Punkt in der Trauerarbeit, dass ich irgendwann feststellen durfte, dass ich das Gleiche mit dem Sven gemacht habe. Also Menschen haben mir im Rahmen meiner Trauerverarbeitung ganz oft Eigenschaften zugeschrieben, natürlich auch, um mir Mut zu machen. Sowas wie, ich bin stark, du schaffst das, Lena, du bist so eine starke Person, du hast so viel Mut, du hast so viel Energie. Und ich habe da gestanden, ich habe gedacht, habe ich nicht. Ich wusste nichts mehr davon. Ich war ein Schatten meiner selbst gefühlt und mir wurden Eigenschaften zugesprochen, die ich gar nicht mehr bei mir gerade erkennen konnte. Und ich habe im Rahmen der Trauer dann irgendwann festgestellt, dass ich was Ähnliches mit dem Sven gemacht habe, indem ich ihm Kraft und Alternativen zugeschrieben habe, obwohl ich nicht wusste, dass er die, ob er die gehabt hat oder ob er die für sich gesehen hat. Also ich bin mir sicher, dass es immer andere Möglichkeiten gibt. In jeder Lebenslage gibt es mehrere Lösungen und Möglichkeiten. Man muss aber auch bereit sein, irgendwas aufzuwenden, nennen wir es mal Kraft, um einen dieser Wege gehen zu können. Und ich habe mir erlaubt, im Rahmen der Trauerarbeit, ihm diese Kraft zuzuschreiben. Ich habe immer gedacht und gesagt, Sven, das hättest du geschafft. Du hättest doch das so und so und so und so machen können. Und dann muss ich irgendwann für mich so sagen und feststellen, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er bereit gewesen wäre und die Kraft gehabt hätte, einen anderen Weg zu gehen. Das weiß ich nicht. Und an der Stelle meine ich, habe ich ihm Eigenschaften zugeschrieben, die er vielleicht nicht hatte. Eigenschaften oder eine Kraft, die er an der Stelle selber nicht mehr gespürt hat.
Finde ich einen hochinteressanten Gedanken, weil ich glaube, dass das Unterbewusst auf jeden Fall jedem von uns so geht. Also jetzt nicht nur von uns dreien, sondern grundsätzlich in jeder Lebenslage, auch mit jedem Mitmenschen. Also da muss ich dann im Nachgang nochmal so ein bisschen auch für mich drauf rumdenken, weil ich ja merke so in dem, was du sagst, dass das absolut logisch klingt und auch für mich zutrifft. Also dass auch ich gesagt habe, in der Situation, ja, wir hätten das doch geschafft, so von wegen, ja, sie konnte nicht schlafen, ja, da hätten wir ja dran arbeiten können, aber ja, ich vielleicht als rational gesunder Mensch, aber halt, wie du schon sagst, der Mensch, den es betrifft, man weiß es nicht, man unterstellt ihm das einfach, aber vielleicht offensichtlich konnte man das eben genau nicht und krass, hochinteressant, also ja, das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit für mich nochmal.
Ja, der Ansatz ist ja auch so dieses, ja, wo man sagt, kann ich jetzt nur aus meiner Geschichte jetzt wieder die Perspektive nochmal widerspiegeln, was die Lena gerade gesagt hat. Für Micha war zum Beispiel klar, dass er nie wieder in die Klinik geht. Er war einmal und für ihn war das so schlimm. Und ich möchte auch immer sagen, wenn ich die Geschichte erzähle, dann möchte ich nicht, dass alle anderen, die das vielleicht hören, sagen, sie gehen nie in die Klinik, weil es da so schlimm ist. Was seine Perspektive. Es gibt auch genügend Leute, wo es positiv ausgeht. Aber aus seiner Sicht damals hat er immer gesagt, nee, in die Klinik nie wieder. Und deswegen bin ich mir auch sicher, und das ist auch das, was du gesagt hast, Lena, das macht es, finde ich, richtig stimmig und rund. Bevor er zwangseingewiesen wird in diese Klinik, entscheidet er sich für diesen anderen Weg. Und ob man sich bewusst dafür entscheidet, ob er da wirklich rational drüber nachgedacht hat, ich kann das ja nur vermuten, jeder hat eine andere Persönlichkeit. Ich sage aus meiner Sicht, wie ich ihn kenne, mit der Krankheit hat er einfach entschieden, dass das sein Weg ist. Und ich habe, das war für mich ein entscheidender Gamechanger in der Trauer, dass ich ihm wirklich zugestanden habe, dass es seine Entscheidung war und dass er das getroffen hat. Und ich leider da in der Situation natürlich jetzt nicht mit bedacht wurde in Form von, was ich dann alles aufarbeiten muss. Ich glaube auch nicht, dass er so weit gedacht hat. Für ihn war das einfach, der Schmerz war so groß und er musste das für sich so beenden, damit es, ja, dass es für ihn passt. ohne jetzt auf alle anderen. Es ist vielleicht, mag als egoistischer Akt klingen, aber ich bin mir auch sicher, wenn der Schmerz nicht so groß gewesen wäre, hätte er gekämpft, da bin ich mir sicher. Weil er war vom Typ her auch, und ich glaube, das ist auch wieder das, was vielleicht Lena sagt oder du kennst, die waren ja grundprinzipiell keine Menschen, die gesagt haben, ja, komm, ich nehme den leichten Weg. Ich glaube, die sind alle harte Wege gegangen auf ihre eigene Art und Weise und waren schon auch so, also Micha war definitiv so ein Kämpfertyp. Und ich bin mir sicher, wenn der Schmerz nicht wirklich so groß war, ich bezeichne es einfach immer als Schmerz, weil ich es mir anders nicht verbildlichen kann oder vorstellen kann, dann hätte er, glaube ich, den Weg nicht gewählt. Wenn er für sich eine andere Option gesehen hätte, und ich glaube, wir müssen diese Entscheidungsfreiheit den Menschen auch zugestehen, dass sie sagen, ich halte es nicht mehr aus, weil wir nicht wissen, wie schlimm es ist. Unabhängig davon, dass es für uns natürlich als Hinterbliebene total schlimm ist und schmerzhaft ist. Aber ja, ich finde es schön, dass du so wirklich gut, also ich finde es wirklich, hat es wirklich total auch auf den Punkt getroffen, was Lena gerade gesagt hat, ja. Dass wir immer sagen, du bist doch stark genug, ne? Das ist diese ganzen allgemein psychische Erkrankungen. Komm, raus aus dem Bett, es klappt doch schon. Du
Ja,
musst einfach
ja.
aufstehen, du musst einfach weitermachen, dass wir uns das überhaupt, klar, man will unterstützen, man will motivieren, aber wir fühlen es halt nicht, weil wir Gott sei Dank gesund sind.
Ja.
Also psychisch gesund sind. Und das ist wirklich so Eigenschaften zusprechen, die man vielleicht gar nicht spürt, ja, oder die man den anderen einfach, ja, wo man sagt, warum darf er nicht sagen, ich schaff's nicht, ich bin zu schwach. Schwäche ist in unserer Gesellschaft halt auch nicht gern gesehen,
Ja.
ne? Und wir denken immer, wir sind stark. Manchmal geht's halt vielleicht einfach nicht.
Was mir da gerade für eine Frage im Kopf kommt, also ich habe gerade ganz viele Fragen, aber eine, die jetzt da gerade so ein bisschen reinpasst, um an diesen Punkt zu kommen, den ihr beide jetzt gerade beschrieben habt, braucht man, glaube ich, Zeit und ganz viel Zeit mit sich auch und mit seinen eigenen Gedanken. Im ersten Moment, war das bei euch so, waren da Vorwürfe da, war da Wut da? Also es war bei mir zum Beispiel so, ich habe in meinem Umfeld, auch im familiären Umfeld, gelegentlich auch mal gehört, ja, also verschiedenste Ausdrücke von Wut auf diese Person, die ich zum Beispiel gar nie empfunden habe. Also ich war nie wütend, ich war nie so von wegen, ja, irgendwie so vorwurfsvoll, warum hast du das jetzt getan, sondern für mich waren das halt immer eher so Fragen, die offen waren und mit der Beantwortung einer jeden Frage eines Puzzleteils, was jetzt das große Ganze ergeben hat, war dann auch immer mehr Verständnis da im Sinne von jetzt nicht, dass ich das genauso gemacht hätte, sondern dass ich aber trotzdem nachvollziehen kann, dass sie den Schritt gegangen ist. Aber so Wut oder Vorwürfe, war bei mir jetzt nicht so wirklich präsent. War das bei euch im ersten Moment ähnlich oder war das wirklich so, ich sage es mal auf gut Deutsch, ach du Arschloch, warum?
Für mich war gar keine Wut da auf Sven. Also überhaupt nicht. Nie. Ich war wütend, aber nicht auf ihn, sondern wenn eher auf mich, auf andere beteiligte Personen im Rahmen der Insolvenz und so weiter, aber nicht auf ihn. Und das ist mir, wenn eher auch von außen begegnet, dass Menschen gesagt haben, wir sind wütend auf den, weil der hat dir das angetan. Und dann bin ich wütend geworden, habe gesagt, der hat mir nichts angetan. Der hat
Ja.
mir überhaupt nichts getan. Der hat sich aus diesem Leben verabschiedet, aber er hat mir nichts getan. Also ich war auf ihn tatsächlich nie wütend.
Bei mir war es tatsächlich anders. Also ich war sehr, sehr, sehr wütend auf ihn. Aber
Okay.
das lag einfach, glaube ich, auch an der Perspektive, dass wir einfach gerade ein neugeborenes Kind hatten. Der Ben war damals 1 Jahr alt. Und ich war halt einfach, wir haben uns damals bewusst für dieses Kind entschieden. Wir wollten beide das Kind. Und ich habe mir gedacht, wieso lässt du mich ungefragt mit dieser Verantwortung jetzt alleine? Für mich war die Wut eigentlich im Nachhinein eher Hilflosigkeit und auch diese Verantwortung, die ich tragen musste und aus der sich aus meiner Sicht damals im akuten Moment einfach rausgenommen hatte. Ich habe mir gedacht, wie kannst du dich jetzt da rausziehen und mich mit dem Kind alleine lassen? Es war doch auch dein Wunsch. Und das war für mich ganz schlimm, weil ich wirklich teilweise mit der Wut viel zu kämpfen hatte, dass ich sie rauslassen darf. Weil ich immer gedacht habe, ich kann doch jetzt auch nicht noch wütend auf ihn sein. Das ist irgendwie nicht fair, habe ich jetzt nicht fair empfunden, weil Wut auch eigentlich gar nicht so. Es war bis dato ein Gefühl, was ich nicht hauptsächlich in meinem Leben kannte. Klar kenne ich das, wenn man wütend ist, aber so, dass ich
Ja.
wirklich sehr wütend auf eine Person war, hatte ich eigentlich bis dato nicht. Und es hat natürlich sich immer gemischt mit, klar, er war mir sehr wichtig, aber ich war wirklich richtig, richtig wütend. Und mir auch zu gestehen, dass ich wirklich sage, doch, ich darf auch wütend sein, weil er hat mich mit einem Kind alleine gelassen und es war nicht so abgesprochen oder was, wie man das am besten, ne? Also es war einfach für mich die Hilflosigkeit und auch diese Verantwortung, die ich auf einmal aufgedrückt bekommen habe. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich alleine gewesen wäre, aber ich glaube, da wäre die Wut wahrscheinlich anders gekommen, vielleicht eher wie bei Lena. Aber durch unser Kind war es halt einfach eine Sache, wo ich sage, ich hatte halt in dem Moment auch keine Zeit, mich groß in der Akutphase um meine Trauer zu kümmern. Ich hatte ein Kind, was damals gerade gezahnt hat. Ich hatte leider, von seiner Familie gab es niemanden. Also wir haben ja keine Großelternseite. Von meiner Familie, meine Mutter ist ein paar Jahre vorher gestorben, mein Papa, der konnte sich nicht, also er hat es auf seine Art getan, aber er konnte jetzt auch nicht das Kind nehmen. Ich hatte niemanden de facto. Ich hatte wirklich niemanden. Ich hatte Gott sei Dank zwei enge Freunde, ohne die hätte ich das nicht geschafft. Das muss ich immer wieder sagen. Ich hätte, weil ich habe wirklich mit dem Kind, wenn du nachts nicht schläfst, ich glaube, das ist eh so dieser Endgegner, kein Schlaf plus Trauerarbeit. Ich glaube, ich hätte gar nichts anderes machen können, außer wütend sein, weil ich war wütend auch, dass ich mich nicht um mich selber kümmern konnte. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich, klar, man hat wunderschöne Erlebnisse mit Kindern, die gerade aufwachsen, die ein Jahr alt sind. Ich habe damals, als er angefangen hat zu laufen, ich fand es wunderschön. Das ist nur so immer mein Lieblingsbeispiel, sage ich mal. Er hat angefangen zu laufen. Ich habe mich so gefreut, was man als Mutter halt so macht. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, du Arsch, du kriegst es jetzt nicht mit. Wie kannst du das mir jetzt antun, dass du nicht da bist? Wir wollten das zusammen teilen. Und das war, glaube ich, auch so ein Punkt, da habe ich wirklich auch in den letzten Jahren ganz, ganz viel dran gearbeitet, weil ich gemerkt habe, es war meine eigene Hilflosigkeit. Als Ben zum Beispiel, wenn Ben hingefallen ist, und ich weiß noch bei seiner ersten Platzwunde, ja, ich war in dem Moment, klar, da funktioniert man als Mutter, ich habe ihn ins Auto gesetzt, bin in die Klinik gefahren. Ich hatte am Abend dann einen Tag Fieber, weil ich war so fertig, weil ich mir dachte, ich kann niemanden anrufen, das mit jemandem teilen. Ich sitze hier, mein Kind liegt im Bett, es ist alles gut, schön genäht worden, alles gut, ihm geht's gut. Aber ich kann niemanden anrufen und sagen, du Schatz, unser Kind ist gerade jetzt, der hat eine Platzwunde, kommst du? Mich hat niemand in den Arm genommen, mich hat niemand begleitet in dieser Phase, was man mit Kindern ja eigentlich, wo man sagt, das ist ja dieses Elternsein, was es ausmacht. Der eine funktioniert, der andere übernimmt. Oder übernimmt eben, wenn man mal nicht funktioniert, oder man gibt sich gegenseitig diesen Halt oder den Zuspruch. Das hatte ich ja nicht und in den Situationen war ich definitiv wütend. Aber jetzt, heute, aus der Sicht kann ich sagen, jetzt, ich habe natürlich jetzt auch wieder ein stabiles Leben, eine stabile Beziehung. Bin ich nicht mehr wütend, weil ich, wie du auch schon gesagt hast, wenn das Verständnis dafür, das wird irgendwann viel größer, wenn man sich einfach, glaube ich, bewusst damit auseinandersetzt.
Ich habe jetzt noch mal eine Frage, die interessiert mich einfach so als, ich sage jetzt mal, Mensch, unabhängig von der ganzen Thematik. Und wenn das zu persönlich ist, Stefanie, dann bitte an der Stelle einfach Gottes Zeichen, gell? Dein Sohn ist jetzt 6 ungefähr, ja, oder? 6, 7 so? Boah, wie frage ich das jetzt möglichst? Ich bin jetzt einfach mal frei raus, ja.
Ja, gerne.
Stellst du Mimiken, Gestiken fest, die du an deinem Partner früher auch festgestellt hast? Und wenn ja, was macht das mit dir? Also gerade als du auch vorhin erzählt hast, er singt dieses Lied mit. Ich glaube, das würde mich, ich weiß gar nicht, auf so vielen Ebenen im Positiven zerstören. Also Wahnsinn, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Tatsächlich ist es auch interessant, dass er war ja damals ein Jahr und ich sage immer, man kann Sachen, als Einjähriger hat er noch nicht so Sachen mitbekommen. Er hat Gestiken und Mimiken, die absolut sind wie
Ah,
er.
krass.
Das finde ich total krass und ich denke mir auch immer, wie kann das sein? Du hast ihn jetzt nie bewusst so kennengelernt oder diese Gesten hat er nie gesehen. Und er hat sie aber. Da denke ich mir immer, wie cool ist eigentlich wie cool sind unsere Gene? Auf der anderen Seite ist es schon so, dass es mich mittlerweile auf einer sehr positiven Art und Weise, wenn ich das immer feststelle, berührt es mich. Also es gibt, glaube ich, auch, wenn er dieses Lied singt, es gibt nicht den Moment, wo ich nicht mit den Tränen kämpfe. Das ist wirklich so. Also in dem Moment überschlagen sich schon manchmal noch Gefühle, auch heute noch, wo ich denke, es ist gleichzeitig so ein bisschen Schmerz, aber es ist auch gleichzeitig ganz viel Liebe einfach für ihn und auch ja, für Ben. Und ich auch im Nachhinein, ich bin so froh, dass es Ben gibt. Und ich bin auch froh, ich bin froh, dass ich mit ihm dieses Kind habe, weil einfach ein Teil von ihm weiterlebt. Und für mich ist es zum Beispiel, ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Für mich ist die psychische Gesundheit meiner Kinder an Top 1. Es ist wirklich so, wo ich sage, ich möchte, dass er, also dass Ben oder auch mein jüngerer Sohn, dass die aufwachsen in einem Umfeld, der ihnen so viele Ressourcen mitgibt, dass sie in der heutigen Gesellschaft überleben. Also wirklich, für mich ist es total wichtig, Ben in keine Schublade zu pressen oder allgemein unsere Kinder nicht, wo ich sage, nee, ich möchte, dass die Kinder so viele Ressourcen sammeln und auch, dass Familie einfach Stabilität bedeutet, dass es Hilfe bedeutet. Also ich merke, Ben ist vom Typ her eher so wie Micha. Ich denke mir manchmal, boah, also Ben ist so vom Typ her so, wo ich sage, ja, wenn er was falsch macht, ärgert er sich gleich über sich selber. Und ist er auch eher so ein bisschen so impulsiv. Und ich bin sehr froh, dass ich relativ früh das auch so, ja, ich rede mit ihm darüber. Und ich finde es so wichtig, dass wir auch so eine enge Bindung haben und dass er einfach, er erzählt es nicht gleich, er erzählt es ein paar Stunden später und dann meistens, wenn ich gar nicht mehr damit rechne, dass es kommt. Aber ich glaube, dass wir unseren Kindern auch so diesen Rahmen lassen müssen. Ja, sie sind auch individuell und wir müssen ihnen einfach die Sicherheit geben. Und ich glaube, dass, ja, das, oder es ist so meine Vorstellung, es ist vielleicht bildlich gesprochen so, dass ich denke, ich möchte ihm das mitgeben, was sein Vater leider nicht bekommen hat. Aufgrund seiner damaligen Familienstruktur und seinen Eltern, die sich nicht um ihn gekümmert haben und so weiter. Also, das ist sowas, wo ich sage, ja, ich möchte es bei meinen Kindern einfach so machen, dass sie vielleicht gar nicht erst eine psychische Erkrankung kriegen.
Mammutaufgabe finde ich, gerade aktuell finde ich in der heutigen Zeit wirklich schwierig. Aber ja, das ist natürlich der Wunschtraum, den man als Elternteil hat. Vor allem als Elternteil mit auch gewissen Erfahrungen und Erlebnissen, diese natürlich ja, seinen Kindern nicht irgendwie zuteil werden lassen zu wollen. Ja, nochmal ganz kurzer, wie soll ich sagen, Topic-Schnitt. Dankbarkeit ist mir so immer so ein Thema, das hört, also ich bin ja relativ musikverbunden und wenn man da, ich habe so eine Playlist auch, die brauche ich in manchen Situationen einfach und da ist ganz oft inhaltlich so dieses Thema, ja, ich bin ja trotzdem dankbar für die gemeinsame Zeit, die wir hatten. Und ich denke mir so, boah, das klingt total geil. Aber irgendwie bin ich immer noch nicht an diesem Punkt. Also deswegen die Frage, seid ihr an dem Punkt? Und wenn ja, wie zur Hölle seid ihr da hingekommen?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich bin sehr, sehr dankbar. Das kam auch schnell, aber nicht nur. Also bei mir war es sowieso sehr ambivalent in der Trauer. Es waren immer irgendwie beide Seiten da. Also Traurigkeit und Freude und beides irgendwie extrem. Also bei mir war ganz viel Trauerarbeit, alle Emotionen, die irgendwie da waren, auch wieder in eine normale Bandbreite zu bringen. So kann man es vielleicht sagen. Ich konnte sehr glücklich sein und auch sehr traurig und beides wieder so ein bisschen anzunähern, dass es nicht so völlig ausschlägt. Das war ganz viel Arbeit. Und ja, ich bin dankbar gewesen, ganz schnell, auch irgendwie von Anfang an. Ich hatte immer wieder Erinnerungsfetzen, wo ich gedacht habe, boah, das war so schön oder das ist nicht, also das ist besonders, das ist nicht selbstverständlich, das hatten nur wir. Und in dem Zusammenhang gab es auch viel Dankbarkeit bei mir. Also deswegen kann ich dir nicht sagen, wie ich da hingekommen bin. Ich würde tatsächlich sagen, das war einfach da, weil ich mir unzusicher war und bin. Ich war mir
Also,
einfach sicher, dass das keine Einbildung war mit uns alles. So.
ja, also ich bin schon auch, soll ich das jetzt formulieren? Das ist, glaube ich, ganz schwierig, gerade in Worte zu fassen. Ich bin schon auch natürlich dankbar, dass es sie gab, dass wir eine gemeinsame Zeit hatten. Aber genau das ist der Punkt, der mich dann schon wieder so undankbar werden lässt. Und warum haben wir die denn jetzt nicht noch weiter? Weißt du, wie ich meine? Also, das ist so ein, ich verstehe das schon. Aber trotzdem ist es für mich so ein, ja, aber. Das war doch schön. Also, wenn es aber schön war, warum hat es jetzt aufgehört? So, also,
Es hat nicht aufgehört.
ja, vielleicht, genau,
Das
vielleicht ist
ist
aber genau das, das,
der Knackpunkt.
ja.
Also ich würde gar nicht sagen, also wir hatten eine schöne Zeit, Punkt. Jetzt haben wir eine andere Zeit. Also, vielleicht ist das so ein bisschen das Thema, was kommt denn nach dem Tod? Und da hat vielleicht jeder so sein eigenes Bild. Und ich musste mir auch eins malen. Also, mir ist ziemlich klar, der Mensch ist nicht einfach ausradiert, wenn er stirbt, sondern es kommt was danach. Und also, ich bin in Verbindung mit Zen. Den gibt's noch. Der ist ein bisschen anders, als er vielleicht vorher war. Aber ich kann auch immer noch mit dem reden. Und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von Hokuspokus und der spricht zu mir und macht mir irgendwelche Eingebungen. So meine ich das nicht. Aber die Verbindung ist da.
Ja, das ist schön formuliert. Ja, die Verbindung, die spüre ich auch. Und ich glaube, das ist auch so, wo man sagt, ja, man darf sich auch danach vielleicht einfach eine andere Basis schaffen, miteinander zu kommunizieren. Oder wie darf er denn Teil meines Lebens sein noch? Ich meine, dadurch, wenn man ein Kind hat, ist es bestimmt auch nochmal anders, da, weil die Verbindung natürlich irgendwie ständig da ist, logischerweise. Und ja, aber auch das ist für mich sowas, wo ich sage, Ben darf auch wissen, dass er sagt immer, er hat einen Papa im Himmel und er hat einen Papa hier. Und ich bin unendlich dankbar zum Beispiel für meinen jetzigen Mann, dass er das alles so, ja, dass er das alles so mitträgt und dass er das auch einfach so, er hat Ben adoptiert auch. Und es ist auch wirklich so ein, ja, ich bin wirklich dankbar, weil ich weiß oder ich der Überzeugung bin, das ist, kann jeder auch gerne, das ist meine Wahrheit. Ich bin der Meinung, dass diese Lebenssituation, in der ich mich gerade befinde, schon geführt ist. Und auch meiner Meinung nach ein bisschen mit ihm auch zusammenhängt, dass das einfach, ja, dass er mich in manche Situationen vielleicht gebracht hat, dass ich jetzt an dem Punkt stehe, wo ich stehe. Ich bin schon dankbar für die Zeit. Ich konnte es nicht immer, also ich kann wirklich beide Sichten verstehen, die von der Lena sehr und die von dir, Sven, auch, dass man wirklich sich die Frage stellt, ja, wenn es doch so besonders war und so toll war, wieso bist du dann gegangen? Ich glaube, dass man sich diese Frage trotzdem immer stellt, aber man kann trotzdem auch dankbar dafür sein. Und diese Dankbarkeit ist, finde ich, auch immer so ein Thema. Ich habe ganz lange immer so mit diesem Gefühl, ja, dankbar, natürlich, ich bin dankbar, dass ich am Leben bin, ich bin dankbar, dass ich gesund bin, ich bin dankbar, dass meine Kinder gesund sind. Ich finde schon, dass Dankbarkeit sehr viel ausmacht. Und das war auch so was, wo ich mich bewusst versucht habe zu entscheiden, dass ich bewusst gesagt habe, okay, ich hatte immer ganz viele Bilder im Kopf, wie waren denn die letzten Minuten von ihm? Wie hat er es gemacht? Wie sahen die letzten 10 Minuten aus? Es war für mich ganz, ganz präsent, vorm Einschlafen zum Beispiel immer. Ja, wenn dann so alles zur Ruhe gekommen ist, wenn das Kind geschlafen hat, hatte ich immer diese letzten Minuten im Kopf. Und dann habe ich mir gedacht, sorry, ich sag's jetzt so raus, wie ich es jetzt so gerade empfinde. Ich habe mir immer gedacht, wie blöd bin ich jetzt eigentlich, dass wenn ich jetzt kurz Zeit habe, dass ich mir jetzt Gedanken darüber mache, wie du aus dieser Welt gegangen bist. Ich werde jetzt jedes Mal an eine schöne Erinnerung denken und ich habe ganz bewusst, und es war am Anfang mehr als einfach, wo ich sage, es war überhaupt eben nicht einfach. Das war so diese Bilder hat man immer und sie kommen und sie kommen und sie kommen. Und das mit schönen Erinnerungen zu überschreiben mit Dankbarkeit war am Anfang wirklich ein Kampf. Es war wirklich so diese Bilder gegen diese Bilder. Und es war wirklich in meinem Kopf so ein Kampf, bis ich irgendwann gesagt habe, nee, ich möchte die schönen Erinnerungen einfach dankbar möchte ich daran zurückdenken. Und ich möchte dich nicht, und das ist auch immer so ein Satz, den ich ja auch oft immer sage, ich möchte dich nicht auf diesen letzten Schritt reduzieren. Ich möchte, dass du alles bist in all deinen Facetten. Ich möchte, dass du der Mensch bist, den ich geliebt habe und auch jetzt auf eine andere Art und Weise liebe. Und ich möchte dich nicht auf diesen Schritt reduzieren, weil das ist so ein weniger kurzer Moment. Und die ganze Zeit davor will ich nicht vergessen. Und das ist das, was mir echt geholfen hat, zu sagen, nee, diese Bilder im Kopf versuche ich zu überschreiben. Ich versuche sie. Und deswegen sind sie am Anfang immer da. Ich glaube, es gibt ja eh kein Patentrezept dafür, aber vielleicht hilft es den einen oder anderen zu sagen, okay, wenn ich jetzt merke, dass diese Negativbilder kommen, vielleicht versuche ich einfach ein paar schöne Bilder zu holen aus meinen Erinnerungen und versuche die einfach drüber zu legen. Und das heißt nicht, dass die anderen weg sind, sondern sie sind halt einfach, sie dürfen auch wieder gleichzeitig existieren. Aber ich hole mir die schönen Momente nach vorne. Ich hole sie mir ins Leben, weil ich jetzt, ich sage auch immer, ich lebe jetzt. Und ich kann jetzt Gott sei Dank wieder sagen, ich liebe das Leben, was ich gerade führe. Das ist ja auch sowas. Wir müssen uns auch wieder zugestehen, wenn wir jemanden verloren haben auf so eine Art und Weise, dass wir uns wieder für das Leben entscheiden, dass wir wieder sagen, Ja, ich lebe gerne und ich gestehe mir auch zu, dass ich glücklich sein darf. Und das ist auch sowas, ja, wo wir sagen, okay, vielleicht kann ich das ein oder andere einfach ein bisschen überschreiben, dass ich nicht immer in diesen Tunnel von Negativgedanken komme oder ja, wie gesagt, die Trauer einfach da sein lasse, aber trotzdem die schönen Erinnerungen mir noch nebenbei herhole. Oder was spricht dagegen, ne, Lena, wenn du einfach sagst, ja, wenn man einfach eine andere Kommunikation ausübt, eine andere Kommunikation und ihn trotzdem spürt, dass er präsent ist. Also ich spüre oft, dass er präsent ist. Und ich finde es auch schön, die Vorstellung zu wissen, okay, Ben hat seinen ersten Schultag und ich stelle mir gerade vor, wie er da steht, was natürlich weh tut. Also es tut immer weh. Aber ich stelle mir gerade vor, wie er da steht und es auch miterlebt. Aus seiner Welt, aus seiner Perspektive. Aber für mich wäre es total unschlüssig zu sagen, er wäre jetzt einfach, er ist nicht weg. Energie geht nicht verloren und ich spüre ihn. Und das ist das Schöne zu wissen, finde ich, dass wir alle fähig sind zu spüren. Und dass es einfach eine Verbindung gibt, die existiert. Wir spüren es leider manchmal nicht, wenn wir so voller Wut oder Trauer oder einfach, ja, einfach in unserer Trauer sind. Aber ich kenne fast niemanden, der sagt, nee, spüre ich nicht. Gibt es bestimmt, aber nee, also es gibt Momente, wo man sich einfach verbunden fühlt. Sei es bei einem Lied, sei es bei einem, wenn man sein Kind anschaut, sei es ja, einfach in bestimmten Momenten, in denen wir vielleicht glücklich sind oder traurig. Wir fühlen uns einfach, ja, ich glaube, dass man sich diese Verbindung, das kennt jeder, dass man sich verbunden fühlt zu der Person.
Und ich finde, es ist halt dual. Also das Leben ist dual. Ich kann beispielsweise traurig und glücklich sein als Mensch. Nicht immer alles zeitgleich, aber sehr schnell nacheinander. Und das ist so für mich vielleicht nochmal der Punkt in Bezug auf deine Frage zur Dankbarkeit. Es ist für mich, es war auch ein bisschen Arbeit, aber es ist für mich kein Widerspruch, dass der Sven aus dem Leben gegangen ist und wir trotzdem eine gute Zeit hatten bis zum letzten Atemzug. Das ist erstmal in sich kein Widerspruch. Und das habe ich mir auch immer noch mal bewusst gemacht. Also das Leben ist dual. Alles kann da sein. Also immer die Gegenpole auch. Das sind immer die zwei Seiten einer Medaille.
Doch, es hat mir jetzt tatsächlich persönlich schon mal, also ich habe da jetzt gerade viel mitgenommen, weil in dem, was ihr beide gesagt habt, das völlig schlüssig klingt und auch dieses Bilder austauschen beispielsweise eine Sache ist, die ich jetzt bewusst gar nicht gemacht habe und auch wahrscheinlich nie gemacht hätte. Also werde das mal versuchen, weil ich mir halt sage, ja, wenn ich jetzt aber gerade diese Emotionen habe oder diese Bilder sehe oder das wie auch immer empfinde, dann soll das ja erstmal Platz haben, so. Aber dann diesen Schritt zu kriegen, okay, jetzt ist aber auch gut. Wie du schon sagst, Lena, jetzt darf ich aber auch mal wieder im Hier und Jetzt leben und darf halt auch mal wieder glücklich sein, wenn, keine Ahnung, wenn ich das Lachen meiner Kinder sehe, so, ne? Das ist, glaube ich, eine Sache, das werde ich mir auf jeden Fall jetzt mal vornehmen und hoffe, dass ich dann auch bald an dem Punkt bin, rein und ohne irgendwelche, ich bin glücklich und dankbar für die Zeit, aber Gedanken, sondern einfach, ich bin dankbar für die Zeit und Punkt. Und aber auch das, was ihr beide beschrieben habt, so man empfindet oder man fühlt diese Person jetzt immer noch, sie ist immer noch da auf eine andere Art und Weise. Hat mich so ein bisschen zu der Frage gebracht, naja, wie soll ich das jetzt sagen? War das bei euch immer so, dass ihr so gedacht habt, oder hat das dieser Moment so ein bisschen mit euch gemacht? Weil so, ich kann jetzt nur, worauf ich jetzt hinaus will, deswegen sage ich jetzt erstmal aus meiner Sicht. Ich habe zum Beispiel nie so gedacht, weil es A nie relevant war, nicht in dem Maße. So, natürlich ist mal meine Oma gestorben, altersbedingt oder Uroma oder wie auch immer. So, das war aber irgendwo für mich als Mensch logisch. Ne? Es war halt nachvollziehbar. Die Menschen waren halt alt, auch als ich noch kleiner war. Das hat alles in Anführungsstrichen Sinn gemacht. So, das ist halt so. Der Fakt jetzt, wenn jemand mit 30 Jahren in meinem Fall sagt, ich setze jetzt mein Leben an den Punkt ein Ende, der macht keinen Sinn. So, und ich habe mich nie darum, wie soll ich sagen, nicht gekümmert, aber für mich war nie die Frage, ja, gibt es denn irgendwas danach? Und wenn ja, wie? In welcher Form? Und kann man das greifen oder nicht? Und solche Geschichten. Und auch wieder so eine Geschichte, Zufall, ja, nein, ist so ein Wort, ne? Vielleicht ist es kein Zufall gewesen. Aber meine jetzige Partnerin, die ist zum Beispiel also schon immer so gewesen, dass sie sehr, soll ich sagen, sehr empfänglich ist. So Hellsinne, die sie da hat und mit denen sie da wirklich auch arbeitet und so. Und die hat mich so ein bisschen auch auf diese Schiene gebracht, zu sagen, naja, lass doch da mal einfach mal nachspüren. Ne? Ich hatte ja auch mit zum Beispiel Friederike Alice einen Podcast aufgenommen, die ja zum Beispiel als Medium auch dient, jenseits Kontakte herstellt, Rückführung macht, etc. Und das war so eine Welt, wo ich am Anfang gesagt habe, naja, wie Lena vorhin, Hokus Pokus halt, ne? So. Und so, dann machst du das mit so einer gewissen Grundeinstellung. Kann mir keiner erzählen, dass man das neutral macht. Entweder man macht das, weil man sagt, ich glaube daran, oder man macht das, weil man sagt, naja, mal gucken, was das wird. So, und wenn man dann aber dort sitzt und das mit sich selbst und an sich selbst erlebt und das auf einmal völlig Sinn macht, das war für mich so ein, ja, ich mag dieses Wort nicht, aber es war halt so ein Game Changer, ne? Das war so wirklich, wo ich sage, wow, also offensichtlich ist da ja doch was. Und ich bin aber immer noch nicht so an dem Punkt, wo ich sage, wie ihr das sagt, ich kann das spüren in dem Sinne, wenn die Energie oder wenn sie da irgendwo hier ist. Es gab Momente, wo ich gesagt habe, okay, dass ich Entscheidungen getroffen habe, die völlig wider meiner Natur waren, die letztlich dann Konsequenzen nach sich gezogen haben, die für ihre Kinder zum Beispiel absolut positiv waren, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hat irgendwie, jetzt war, da war irgendwas, war da, ne? So. Aber sich dafür zu öffnen, das war zum Beispiel so ein Fakt, das hat dieses Erlebnis mit mir gemacht. Gab es da bei euch sowas, wo ihr jetzt im Nachhinein sagt, das hat mich in irgendeiner Weise verändert, hat mein Denken verändert irgendwie?
Tatsächlich schon, ja. Also ich muss ja sagen, wie du es beschreibst, ich glaube, wir schalten halt einfach viel unseren Kopf ein und auch da setzen wir uns immer unter Druck. Und ich habe ja danach, ich habe ja auf der Palliativ gearbeitet, ich habe ja Leute gesehen, die sterben. Ich habe ja auch meine Mutter damals begleitet beim Sterben, beziehungsweise ich war ja auch noch sehr jung und das macht es natürlich auch, also diese Vorerfahrungen, glaube ich, auch zu sehen. Als ich meine Mutter tot gesehen habe, habe ich gespürt, okay. Ihre Seele ist nicht mehr da. Auch diese Energien wahrzunehmen, zu wissen, wenn ich einen Raum betrete, wenn man Menschen beim Sterben begleitet oder einfach auf Palliativ teilweise es einfach natürlich zwangsweise so ist, dass man das mitbekommt, diese verschiedenen Stadien zu sehen, auch was die Menschen unabhängig von Glauben und ne, Geschlecht und so weiter, was die teilweise erzählen, was sie erleben, wie sie sich verhalten. Das war für mich sehr prägend. Und ich habe ja auch dann eine mediale Ausbildung gemacht und ich erzähle das jetzt ganz bewusst, weil das für mich so krass war. Ich habe eigentlich gedacht, okay, wenn ich jetzt meine mediale Ausbildung final abschließe, dann habe ich bestimmt einen besseren Kontakt zu ihm. Das war wirklich meine Intention damals. Und ich habe gemerkt, ich konnte wahnsinnig gut Jenseitskontakte geben zu Leuten, die ich nicht kannte. Und wo ich dachte so, wieso läuft diese Sitzung wunderbar gut? Ich kenne diesen Menschen nicht, ich habe keine Emotionen zu dem und die Sitzungen liefen immer super. Und ich bin verzweifelt daran, dass ich ihn in der Zeit am wenigsten gespürt habe, weil ich mir dachte, wie kann das sein, dass ich anderen fremden Menschen eben diesen Kontakt herstellen kann, aber wieso spüre ich ihn nicht präsenter? Und dann habe ich mir gedacht, klar, es ist auch normal und das ist auch das, was ich von der geistigen Welt immer wieder bekomme. In der Situation, ich hatte zu den Menschen, es ist so gut gelaufen, weil ich A, keine Erwartungen hatte, weil ich nicht emotional befangen war und weil ich wusste, ja, wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so. Es ist okay, es darf fließen. Und bei ihm, wenn ich immer versucht habe, den Kontakt herzustellen, so auf Kopfbasis, hat es nie funktioniert. Und es hat aber für mich auch viel, es hat mir viel gezeigt, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich mich jetzt unter Druck setze und versuche, jetzt unbedingt muss ich ihn spüren, dann wird es nicht funktionieren. Und das hat es mir wirklich gezeigt. Und ich glaube, das war einer der Momente, wo ich sage, das sage ich auch bei den Seminaren immer, wenn wir zum Beispiel verwaiste Eltern Seminare geben und ich mache das mit der Isabel zusammen, die ja auch Medium ist, sage ich, wenn Eltern zwangsweise auf Zeichen warten und wenn man immer so sehr sich wünscht, dass man Zeichen bekommt von seinem Kind zum Beispiel, das wird nicht passieren, weil man natürlich die Wahrnehmung ist geschärft, man interpretiert häufig dann alles als Zeichen und so weiter. Am meisten fließt es, wenn wir nicht daran denken und dann kommt so ein Moment, wo man denkt, man spürt. Ich habe gesagt, verlasst euch auf eure Intuition. Ihr spürt, wenn es das Zeichen ist, was ihr gerade braucht. Und ich finde einfach, dass ja, ich glaube, jeder hat so seinen Weg zu gehen. Für mich war der Weg der richtige, weil ich einfach merke, ja, es ist für mich stimmig, es fühlt sich für mich einfach. Es fühlt sich für mich stimmig an, es ist für mich wahr. Für mich muss niemand davon überzeugen. Ich habe aber auch für mich beschlossen, dass ich auch niemanden davon überzeugen muss. Es darf jeder seine Wahrheit haben. Und ich finde es auch, also wie gesagt, krasses Beispiel. Mein Vater zum Beispiel, das muss ich jetzt wirklich sagen. Mein Vater ist ein ganz rationaler Typ, absoluter Logiker. Der kann mit dem, was ich tue, überhaupt null anfangen. Mittlerweile hat sich's verändert. Ich glaube, also er kann es tolerieren und er findet es, glaube ich, auch so ein bisschen interessant. Aber wenn ich zu ihm sagen würde, komm, lass uns mal zur Mama einen Jenseitskontakt machen, mein Vater würde der würde vom Stuhl fallen. Also der kann damit nichts anfangen. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass es für ihn nicht heilsam wäre, weil er einfach nicht der Typ ist, der das als für ihn, der würde da hingehen und würde sagen, ja, schön, auch wenn wirklich Fakten kommen würden. Ich glaube, er ist so davon, ja, der ist halt einfach der Logiker. Und damit kann man einfach nicht, also er ist halt einfach nicht offen auch dafür. Und ich glaube, dass es ihn in seiner Heilung nicht viel bringen würde, zum Beispiel. Außerdem würde er es wahrscheinlich nicht mal versuchen. Also ich glaube, mal schauen, vielleicht erlebe ich es in dem Leben noch, dass er das vielleicht mal sich dafür öffnet. Aber ja, ich glaube, dass einfach jeder auch so. Auch wie du. Du hast einfach auch einen Job, wo du einfach rational denken musst als Polizist. Du brauchst auch so diese gewisse, du musst ja auch handeln und so weiter, ne? Also auch Männer trauern anders wie Frauen und Männer handeln auch anders. Und ich glaube, dass wenn wir, ja, wie du gesagt hast, für mich ist es Beweis, in Anführungszeichen, genug, wo du gesagt hast, du hast manchmal anders gehandelt, was sich im Nachhinein eher positiv für ihre Kinder herausgestellt hat, als du eigentlich gehandelt hättest. Wäre für mich wirklich was, wo ich sage, ja, vielleicht. Wieso müssen sie, die müssen ja nicht immer hier, ne, jetzt klischeemäßig eine Feder vom Himmel werfen, sondern vielleicht geben sie uns manchmal den ein oder anderen Impuls, dass wir gar nicht so bewusst wahrnehmen, aber im Nachhinein sich rausstellt, ja, vielleicht war sie in dem Moment so, hat ein paar Fäden gezogen und es war ja zum Glück dann auch genau das Richtige für ihre Kinder. Also ich finde, ja. Es ist sicherlich nicht für jeden was, aber ich glaube, wenn wir uns einfach allgemein in der Trauer öffnen und man sieht immer wieder, dass prägende Ereignisse wie Krankheit oder Verlust von jemandem ganz Nahestehenden schon uns Menschen dazu führen, dass wir uns öffnen für gewisse Dinge. Und ich glaube, die Challenge ist einfach offen zu bleiben dafür das ganze Leben. Ich glaube, das ist, dass wir einfach offen bleiben, dass wir einfach sagen, ja, jeder darf seinen Weg gehen, aber dass wir einfach offen sind für, ja, für Sachen, die wir vielleicht auch nicht sehen können oder begreifen können. Ne? Ich meine, wir hätten gern für alles eine Erklärung, aber es gibt halt einfach für manche Sachen keinen schwarz auf weiß Beweis, dass es so ist. Und es ist auch gut so, dass wir nicht wissen, was nach dem Tod passiert. Aber ich denke, jeder hat so sein Gefühl, was jeder, der sich so ein bisschen auf sich dann besinnen kann, spürt ja. Gibt es da mehr? Gibt es da, ist es für mich stimmig, dass es sich so anfühlt? Und ich finde, es fühlt sich total, für mich fühlt sich stimmig an zu sagen, diese Energie geht nicht verloren. Sie ist halt einfach auf einer anderen Art und Weise da. Und es gibt Situationen im Leben, da spüren wir die Menschen mehr und weniger. Und das ist auch das, wo ich gesagt habe, die wollen nicht. Wir sind hier auf dieser Welt und wir leben hier in dieser materiellen Welt. Kein Mensch möchte oder keiner von deinen Verstorbenen möchte, dass du in irgendwelchen Sphären dauernd rumschwebst. Du sollst ja hier dein Leben leben. Und es bringt halt auch nichts, wenn du dich da rein flüchtest oder es negativ wird, wo du sagst, oh, ich mache jetzt auch nicht. Jeden Tag stelle ich meinen Kontakt und ich lebe nur in Verbindung mit ihm. Also dann verpasse ich dieses Leben hier. Wir haben alle eine Aufgabe aus meiner Sicht und da kann ich nicht. Man kann natürlich miteinander existieren sozusagen, aber es soll jetzt auch nicht von 24 Stunden, 22 Stunden soll man sich auf die geistige Welt beziehen in Form von, ich flüchte mich da rein, weil
Genau.
auch das lässt dann Trauer zu. Wie du sagst, die Emotionen, die kommen, die dürfen da sein und wir dürfen auch nicht alles immer schönreden. Es ist ja schön, wenn jemand sagt, nach 5, 6 Jahren, ich schaue in Dankbarkeit zurück. Ja, mir verleiht keiner jetzt dafür einen Orden, sondern es ist wirklich so, jeder braucht anders lang. Jeder hat einfach noch andere Erfahrungen gemacht in seinem Leben, die ihn geprägt haben. Und ich kann das auch und ich erlebe, also gerade bei Männern ist es wirklich oft so. Wir haben als, also Männer haben oft so diesen Beschützerinstinkt. Und du hast, ne, so nach dem Motto, ich konnte sie nicht beschützen. Und es ist sowas, wenn die Zeit doch cool war, warum hat es denn nicht, warum ist sie jetzt einfach gegangen? Man hat so oft diesen, ja, man hat trotzdem so diesen Ja, wie gesagt, ich kann es aus deiner Sicht schon auch verstehen, wie du sagst und argumentierst, dass diese Dankbarkeit auch immer von diesem wieder ja, ein bisschen getriggert wird. Warum bist du denn jetzt dann trotzdem nicht hier, wenn die Zeit so cool war? Ich glaube, auch da unterscheiden wir uns auch immer ein bisschen, ne? Also Frauen und Männer und egal, Erfahrungen ja auch, die machen es ja auch hauptsächlich aus. Aber ich glaube, dass wir alle spüren können, also spüren können wir es alle, ob wir das zulassen wollen, ist die andere Frage. Aber spüren, glaube ich, können wir alle, dass es einfach vielleicht weitergeht oder die Person einfach da ist.
Lena, was sagst du denn dazu?
Was sagt Lena dazu? Ja, also ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich habe da auch keine Ausbildung zu und ich habe auch jetzt keine wahnsinnigen Erlebnisse, wo ich sage, das ist ein Beweis dafür. Für mich war einfach manchmal, und ich habe mich dann entschieden, das einfach zuzulassen. Mir war manchmal plötzlich klar, aus dem Nichts heraus in einer Situation, wo ich überhaupt nicht an den Sven gedacht habe, ihm geht's gut. Auf einmal war der Gedanke da, ihm geht's gut. Und dann habe ich gelächelt und habe es hingenommen. Oder manchmal ist es auch ganz verrückte Sachen. Manchmal war mir völlig klar, der ist heute wandern. Wo soll das herkommen? Ich habe ja nicht darüber nachgedacht. Aber es ist, ja, er hat es gern gemacht. Okay, habe ich dann angenommen. Ich habe gesagt, viel Spaß. Und manchmal kam mir auch sowas wie, also manchmal war mir plötzlich völlig klar, dass der Sven beschäftigt und angestrengt ist. Okay, und dann habe ich manchmal so gedacht, okay, geht's ihm nicht gut? Und dann kam wieder, doch, ihm geht's gut. Okay, dann habe ich das so hingenommen und bin weitergegangen. Also so Kleinigkeiten. Und ich habe das einfach zugelassen. Ich möchte jetzt gar nicht das in irgendeine Kategorie zwingen oder in irgendeine Begrifflichkeit. Für mich war einfach wichtig, gefühlt habe ich irgendwie eine Verbindung zu ihm und ich weiß manchmal, ihm geht's so oder so und er ist da. Ihn gibt's noch irgendwie in irgendeiner Form, ob das jetzt im Himmel ist oder im Universum oder wie man es nennen möchte. Es tut gar nichts zur Sache. Ihn gibt es noch. Und das ist für mich das Entscheidende dabei.
Ja, also finde ich aber interessant, dass doch, auch wenn man jetzt auf unterschiedlichen Erfahrungsebenen letztlich irgendwie sich befindet, aber bei uns dreien das unterm Strich grob zumindest irgendwo in dieselbe Richtung geht. Das finde ich tatsächlich sehr interessant, gerade weil ich eigentlich eher im Vorfeld so jemand war, wie Stefanie, du deinen Papa beschrieben hast, auch aus einfach Erziehungs- und weiß ich nicht was für Gründen. Aber das ist ja so ein Erlebnis, dann eben dazu führt, dass man eben doch sich mal öffnet für, ja, was auch immer, ne? Also für was da halt auch so sein mag. Vielleicht, es ist wirklich furchtbar, aber irgendwann muss man mal an den Punkt kommen, mal so zum Abschluss. So die Frage, wie geht's euch heute? Also rückblickend, also ich will jetzt nicht wissen, also könnt ihr natürlich gerne erzählen, aber wenn es natürlich zu persönlich ist, nur so einfach, was, an welchem Punkt seid ihr? Wie geht's euch? Sagt ihr, ich stehe wieder stabil im Leben, mir geht's gut, ich habe das zugelassen, oder sagt ihr, nee, ich trauere immer noch oder hin und her, oder habt ihr spezielle Routinen, so dass ihr sagt, ich nehme mir einfach mal auch beispielsweise am Todestag, nehme ich mir die Zeit, immer bestimmte gleiche Sachen zu machen? Wenn ja, hilft euch das? Oder ja, einfach an welchem Punkt seid ihr? Wie geht's euch jetzt? Und einfach, dass man einfach den Leuten auch mal zeigt, okay, wir haben jetzt alle drei ein Erlebnis gehabt, was man einfach niemandem wünscht und wo wir halt durch mussten. Ich sage halt auch immer, dass ja, wir quasi immer nur mit dem konfrontiert werden, was wir auch verkraften können. Und offensichtlich sind wir drei da talentiert, das zu verkraften, zu verarbeiten und vielleicht auch noch sinnvoll Gewinn bringt, dann in irgendeiner Form im Nachgang zu verarbeiten. Ja, dass man da einfach sagt, Leute, natürlich gibt es die Zeit, die ist schlimm, da muss halt auch jeder durch. Und da kann ich immer nur den Satz auch, den zitiere ich sehr, sehr gerne, den hat uns eine Zuhörerin geschickt, die ihre Geschichte auch erzählt hat, du kannst es oder du musst es nicht alleine schaffen, aber nur alleine schaffst du es. Und das ist, finde ich, immer so ein Ding, was das eigentlich relativ gut beschreibt, weil letztlich, klar, sind Leute um dich rum, die dich auffangen. Letztlich musst du aber mit dir selber ins Gespräch kommen oder in die Gedanken kommen. Ja, also zurück zum Ausgangspunkt. Wie geht's euch heute?
Ja, also ich würde sagen, gut, mir geht's gut. Ich kann ja mal so ein bisschen ausholen. Also für mich war und ist immer, ja, ist es eine Routine? Ich mag sagen, es ist eine Routine. So die Erkenntnis, man trifft im Leben immer Entscheidungen. Es ist nur die Frage, ist es eine bewusste oder eine unbewusste Entscheidung? Und das hat für mich so ganz viele Routinen erschaffen und auch ganz viele Sichtweisen nochmal verändert. Also auch nochmal den Bogen zum Anfang geschlagen. Bin ich schuld oder bin ich es nicht? Sven hat mir keine Schuld gegeben, sondern ich habe irgendwann unbewusst entschieden, dass ich mich verantwortlich für diese Handlung fühle. Das heißt auch, ich kann mich jetzt bewusst entscheiden, mich nicht mehr verantwortlich zu fühlen. Und das tue ich immer wieder. Also das ist keine einmalige Sache in meinem Leben, sondern es kommt immer mal wieder die Frage auf und dann treffe ich die Entscheidung wieder neu. Und manchmal brauche ich einen Tag länger dafür, aber am Ende habe ich es immer geschafft bisher. Und das hat sich zum Beispiel so sehr in meinem Leben verändert, dass ich mir die Sinnfrage viel öfter stelle. Also ich möchte einfach wenig unnütze Dinge und unbequeme Sachen in meinem Leben aushalten müssen, weil ich mich unbewusst dafür entschieden habe. Ich möchte bewusste Entscheidungen treffen und das klappt halt auch immer besser. Und das hat sich seitdem zum Beispiel stark verändert. Und das ist sicherlich, so geht's oder so empfinde ich es, aus meiner Perspektive heraus auch ein Grund dafür, warum es mir heute gut geht. Warum ich normale Lebensdinge mache, die man halt so macht und die Trauer eben auch Teil sein lasse. Was mir zum Beispiel viel schwerer fällt, ist so dieses Drama um vermeintliche Probleme. Also jetzt gerade so im beruflichen Kontext. Dann kann man eine Entscheidung treffen, dann findet man eine Lösung und dann geht's weiter. Also so dieses Rumdrehen und Rumleiden um, aus meiner Sicht heraus, Entschuldigung für diese Wertung an der Stelle, aber Kleinigkeiten, kann ich ganz schlecht aushalten. Ne? Und trotzdem hat jeder seine Challenge im Leben und jeder steht an einem anderen Punkt und das steht auch jedem zu. Also das hat sich so verändert. Ansonsten würde ich sagen, ich selbst bin mir wichtiger. Selbstfürsorge ist ein ganz, ganz großes Thema geworden. Da war ich nicht immer gut drin, aber das kommt natürlich auch so ein bisschen aus dieser ganzen Geschichte heraus, dass ich immer mehr für mich tun möchte und auch nicht in so eine Art Freizeitstress zum Beispiel verfalle, weil das hat für mich nichts mit Selbstfürsorge zu tun. Ja, das hat sich so verändert. Ansonsten dreht sich alles normal weiter. Normales Arbeitsleben, Hobbys und so weiter. Also okay. Ziemlich normal. Wie ist es bei dir, Stefanie?
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch sagen muss, ich habe da schön gerade genickt, als du das gesagt hast, weil ich wirklich das so auch unterschreiben würde. Es ist wirklich so, dass ich sagen muss, dass ich wieder glücklich bin, aber wirklich so herzensglücklich, wo ich sage, ich hätte nie gedacht, dass ich an den Punkt komme, das möchte ich auch sagen. Aber dass ich wirklich sage, doch, ich bin wirklich sehr glücklich. Und dass ich aber definitiv mutige Entscheidungen treffe. Probleme, die für mich, wie du sagst, die lösbar sind, kann ich auch wirklich schwer aushalten. Also ich denke mir auch so, schön, wenn es ein Problem gibt, was ich lösen kann, dann go for it. Dann kann ich es ja lösen, dann ist es kein Problem mehr. Es ist aber auch so, dass ich wirklich sagen muss, es hat sich vom Umfeld viel verändert und ich habe einfach auch, ich möchte einfach meine Lebenszeit nicht mit Leuten verbringen, die, wo ich eigentlich früher gar nicht gemerkt habe, dass sie mir vielleicht gar nicht dass sie mir vielleicht gar nicht gut tun, weil man halt so in Gewohnheiten verfahren ist oder einfach auch Sachen, ja, oder einfach, weil man eben so erzogen wurde, ne? Dass man das halt aushalten muss, weil es zur Familie gehört oder dass man das halt einfach nicht macht. Und davon habe ich mich vollkommen verabschiedet. Ich lebe wirklich so, wo ich sage, ja, ich verschiebe nichts auf später. Das ist wirklich sowas, wo ich sage, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe und ich möchte einfach mein Leben sinnbringend hier leben und ich möchte einfach auch wirklich das Leben hier auskosten mit all seinen Facetten, mit all den schönen, schönen Seiten, die es hier gibt. Und es gibt noch genügend Nicht-Tolles hier auf dieser Welt, wo wir einfach, glaube ich, alle so unseren Teil dazu beitragen können, dass wir vielleicht ein bisschen umkehren, dass es vielleicht doch ein bisschen die Welt auch wenn es nur die eigene Welt ein bisschen besser macht. Also mir geht es wirklich mittlerweile gut. Die Trauer ist wirklich richtig integriert. Und ich kann halt auch nur sagen, ich habe kein besonderes. Ich habe mir irgendwie immer gedacht, ich brauche so ein bestimmtes Ritual, wo ich sage, ja, nee, ich mache das alles intuitiv. Wenn ich merke, heute habe ich das Bedürfnis, dass ich irgendwie an ihn denke, dann mache ich das. Ich habe aber für mich zum Beispiel beschlossen, und das mag für viele vielleicht ungewöhnlich klingen, dass der Todestag für mich nicht so eine bestimmte große Bedeutung, dass ich dem einfach nicht so eine bestimmte große Bedeutung geben möchte, weil das für mich einfach, ja, also am Todestag werde ich mich nicht zu Hause einschließen und da weinen, weil ich einfach finde, dass das für mich hat es irgendwie so kein, Es ist nicht nur dieser eine Tag, an dem er mir fehlt, besonders, sondern es gibt viele Momente, in denen er mir fehlt. Ich kann es voll verstehen, dass wenn man am Todestag zum Grab geht und zum Beispiel an dem Tag das gern zelebrieren möchte. Aber ich habe halt für mich so diesen Weg gefunden, auch gerade da ich ja immer auch noch Ben an meiner Seite habe. Wenn er gerade an seinen Papa denkt, zum Beispiel, keine Ahnung, Kind in dem Alter, was sammelt er gerne? Steine und Holz, ja. Wenn er sammelt er Steine und dann sagt er, also den nehme ich für den Papa mit, den finde ich besonders schön. Dann sage ich, ach ja, okay, dann können wir ihn ja später, können wir ihn einfach in den Fluss schmeißen oder wir bringen ihn in Friedwald an den Baum. Aber es ist ja jetzt auch nicht gegeben. Wir sind jetzt weit weg von dem Ort. Und dann machen wir es wirklich immer anders, wo ich sage, wir finden so situativ unsere eigenen Rituale, wie wir das gerade, ja, wie wir gerade an ihn denken oder ihm irgendwas zukommen lassen. Und ich glaube, das ist auch so, wo ich sage, ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, dass man wieder glücklich werden kann, wenn man es sich erlaubt. Und ich glaube, da bin ich bei dem Thema, was Lena gesagt hat. Wir können uns bewusst dafür entscheiden, dass diese Trauer wird uns sowieso unser Leben lang begleiten. Aber wir können uns auch bewusst dafür entscheiden, dass wir jetzt hier sind und dass wir dieses Leben annehmen und genießen dürfen mit all seinen Höhen und Tiefen. Und ja, dass wir wirklich uns das aus tiefstem Herzen erlauben, dass wir glücklich sein dürfen. Und das heißt ja nicht, dass die Trauer nicht an einem Tag, ja, dass sie anklopft und wir sagen, nee, du bleibst jetzt raus, es ist alles nur positiv und schön. Nee, es gibt immer beides. Und es gibt Tage, da vermisse ich ihn auch. Und es gibt Tage, wo ich sage, heute habe ich zum Beispiel wenig an ihn gedacht. Das darf man auch, glaube ich, sagen. Man muss es auch nicht. Es gibt Tage, weil der Alltag einfach voll ist mit Kindern, mit Arbeit, mit Erlebnissen, wo man sagt, ja, ich habe heute tatsächlich den ganzen Tag mal nicht an ihn gedacht und jetzt denke ich wieder einen kurzen Moment an ihn und es ist völlig okay. Es fühlt sich gut an, so wie es ist. Und ich glaube, dass wir ja auch durchaus den Leuten einfach mal sagen dürfen, dass es danach, auch wenn man es in der Akutphase nie glaubt, ich hätte auch nie geglaubt, dass es mir so gut geht, wie es mir gerade jetzt geht, dass man wirklich sagt, doch, vielleicht findest du noch mal jemanden? Vielleicht, das ist natürlich überhaupt keine Frage für die Anfangszeit. Das wissen wir alle, dass das wie ein Schlag ins Gesicht ist, zu sagen, komm, du bist doch jung, du findest doch noch mal jemanden. Bullshit. Brauchen wir nicht. Aber dass man sagt, doch, wenn du dich auch für, wenn du bereit bist, geh nach außen, guck, welche Leute dich nähern, welche Leute, mit welchen du dich umgeben willst, welche Art von Beziehung du führen willst. Schau dir das Leben an und genieße es. Ich glaube, dass das durchaus möglich ist und auch, wie gesagt, man muss es in der Akutphase der Trauer nicht glauben müssen. Also wenn mir damals jemand gesagt hätte, in 6 Jahren sitzt du in Amerika, hast du noch einen super tollen Mann an deiner Seite und noch einen zweiten Sohn, die gerade fröhlich dann im Garten gerade spielen, hätte ich gesagt, Bullshit. Erzähl mir das nicht, weil ich kann es nicht fühlen gerade und ich will es auch gerade nicht fühlen. Und ich glaube, wenn man noch nicht bereit ist, das selber für sich ja, zu fühlen oder einfach auch sich vorstellen zu können, dann ist diese Trauer in ihrer ganzen Scheiße, wie sie auf einen niederprasselt, auch okay so. Ich muss es durchleben, damit ich vielleicht auch mich wieder öffnen kann für das Glück, was ich irgendwann haben möchte. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn jemand den Podcast hört und es ist erst Monate her oder keine Ahnung, gerade passiert oder auch 2, 3 Jahre oder keine Ahnung, dass der dann sagt, krass, hätte ich nicht gedacht, dass derjenige da jetzt wieder oder diejenige hier wieder glücklich wird, hätte ich auch nie geglaubt. Und ich glaube, das darf man auch mal so sagen, dass die Leute auch verstehen, dass wir auch an dem Punkt waren, wo wir es nicht geglaubt haben.
Ja. Ich fand
Weil es natürlich ist.
Eine Aussage jetzt ganz interessant. Da müssen wir durch. Und das war jetzt nur so ein kleiner Nebensatz, aber genau das ist der Punkt, weil es ich halt auch gemerkt habe, was viele Freunde und Bekannte, Verwandte, wie auch immer, versucht haben, einem so das abzunehmen. So, ne? Aber nee, da müssen wir halt durch. Du kannst, das geht einfach nicht, dass dir das abgenommen wird. Da musst du durch. Das ist für den Moment die größte Oberscheiße, die es gibt, aber du musst da durch. Gell? Und wie du sagst, letztlich, um dann auch wieder Glück zu empfinden. Und das aber natürlich in deinem Tempo. Da kann keiner kommen und sagen, naja, jetzt ist jetzt schon 5 Jahre her, krieg mal jetzt deinen Arsch hoch, ne? Und guck mal so, naja, nee, dann ist es halt so. Oder wenn es halt nach einem Dreivierteljahr passiert, ist es auch okay. Ne? Das finde ich ganz wichtig, dass man das wirklich da sich auch von außen nicht in seiner Trauer beeinflussen lässt, wenn man das so sagen kann, sondern dass man wirklich sein eigenes Tempo fährt und sagt, okay, pass auf, mein Auto ist frei, wenn du mitfahren willst, fahr gerne mit, aber quatsch mich nicht voll. Ja? So, lass mich fahren, wie ich das möchte. Und das ist für mich so eine Sache, die ich halt festgestellt habe. Und ganz interessant, weil sich das genau auch mit euch beiden deckelt. Auf der einen Seite finde ich meine Zeit oder empfinde ich jetzt meine Zeit als wertvoller. Die ist natürlich genauso wertvoll wie auch vor 7 Jahren. So, aber mittlerweile bin ich wirklich so an dem Punkt, wo ich abwäge, also jetzt nicht rein finanziell, aber ja, ideologisch, was kostet denn meine Zeit? Also ist es für mich meine Zeit wert, dass ich jetzt Sachen mache? So. Oder halt einfach auch nicht. Und dann, und das ist der zweite Punkt, bin ich jetzt nach jahrelangem Training durch meine Frau an dem Punkt, wo ich auch einfach mal sagen kann, nein, meine Zeit ist mir das nicht wert. Ich sage einfach mal nein. Das war vor 2, 3 Jahren völlig undenkbar. Da war ich immer der Typ, den jeder anrufen konnte und immer ne, so, ja, mache ich, ist kein Problem. Ist jetzt nicht mehr. So, wo ich jetzt halt sage, ich habe Erfahrungen gemacht, habe Erlebnisse gemacht und weiß halt, wie wichtig Zeit eigentlich ist. Das ist also unglaublich wichtig. Und gefühlt nach Gesundheit eigentlich das wichtigste Gut, was der Mensch hat, ist Zeit. Und das qualitativ, ich sag mal so, zu nutzen, dass man dann sagen kann, ich habe meine Zeit wirklich für mich sinnvoll genutzt. Das war für mich so dieser riesengroße, diese riesengroße Veränderung in meinem Leben, zum Positiven aber auch letztlich, ne? Weil klar, jetzt springen halt hier 3 Kinder rum. Wenn ich da jetzt permanent immer nur irgendwo wäre, am Telefon hängen würde oder sonst irgendwas machen würde, das würde ich vielleicht in dem Moment nicht merken, aber irgendwann später schon. Und ich glaube, das also würde ich mir nicht verzeihen, will ich mir auch gar nicht verzeihen müssen, sagen wir es mal so, sodass du halt, oder dass ich halt jetzt wirklich an dem Punkt bin, zu sagen, qualitative Zeit, mir Zeit zu nehmen, wirklich für irgendwas, dann muss mir das auch schon wirklich wichtig sein. Und ich muss dann Sinn darin sehen. So, und wenn ich das nicht sehe, bin ich jetzt auch an dem Punkt, hurra, zu sagen, nö, mach das alleine, such dir wen anders, wie auch immer. Genau, das ist für mich so dieses, die große Lehre aus dem Ganzen, so ein bisschen. Ihr Lieben, ich könnte noch stundenlang weiterreden tatsächlich, ohne Mist. Also es ist wirklich angenehm, wirklich schön, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie lang dieser Podcast wird, ob wir das in eine Episode packen oder ob wir das tatsächlich dann in 2 splitten. Ich danke euch von Herzen, vor allem auch Stefanie, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, zwar von ganz, ganz weit weg, dich dazu zu schalten.
Sehr gerne.
Sehr schön, dass wir uns auch mal wieder gesehen haben. Ja, und dann wünsche ich euch also erstmal nur das Beste und aber kurzfristig gedacht erstmal ein schönes Wochenende. Ja, Lena, ich denke mal, wir bleiben ja noch so ein bisschen in Kontakt. Ja, Punkt. Also, ne? Also es war einfach sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Danke auch an dich und an euch beide für diese tolle Möglichkeit und das schöne Gespräch.
Dankeschön.